Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich bin mal wieder nach Jülich gefahren, ans Forschungszentrum Jülich und treffe Bernd Mohr. Der ist Wissenschaftler am Jülicher Supercomputing Center und zwar seit 20 Jahren. Hallo Herr Mohr.
Guten Morgen.
Das erste, was ich gelernt habe, war, man sagt nicht mehr Supercomputer. Stimmt das?
Wieso?
Ich dachte, High Performance. Irgendwie.
Ja, es ist, sag mal so, der Begriff Supercomputer gibt es eigentlich schon immer und er drückt eigentlich nur aus, das ist im derzeitigen Moment die leistungsstärkste Klasse von Computern. Ja, das heißt, ein Supercomputer vor 10 Jahren ist heute kein Supercomputer mehr, weil inzwischen es heute leistungsstärkere Geräte gibt. Es ist also nicht wie in der Werbung, wo man dann, ja, es gibt den Mecha-Effekt und einen Hyper-Hyper, sondern Supercomputer ist halt immer sich automatisch angepasst. Das Supercomputing konzentriert sich ein bisschen zu viel auf das reine Rechnen, aber Supercomputing ist natürlich mehr. Ja, man muss die Daten visualisieren, Daten und so weiter. Deswegen sagt man halt, wird häufig in der Erde Begriff High Performance Computing benutzt, der ein bisschen ausdrücken soll.
Es ist nicht nur die Maschine.
Die Maschine, aber das ist also hohe Leistungsklasse auch. Aber es wird auch darunter verstanden, dieses Drumherum. Man muss die Daten speichern, man muss große Datenmengen in den Rechner und herausbringen, man muss die schnell visualisieren und dieses Gesamte nennt man dann auch witzigerweise High Performance Computing, also da steckt auch wieder das Wort Computing drin, aber das ist so der gängige Begriff, was heutzutage verwendet wird.
Können Sie für Dove, also für mich, erklären, was ein Computer ist? Es ist tatsächlich so, ein Computer ist ein Kasten, den schalte ich ein und damit mache ich Sachen. Aber was der macht, habe ich noch nie verstanden. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen so.
Also interessanterweise ist in diesem Fall mal das deutsche Wort Computing oder Computer, sagt man in Deutschland eigentlich Datenverarbeitung. Mhm. Ja? Und das drückt das eigentlich viel besser aus. Weil mit Computer tun die Leute immer Rechnen verbinden und so weiter. Und klar, Rechenoperationen sind wichtig, aber also dieser Datenaspekt und das Verarbeiten von Daten wird eigentlich unterschlagen. Und ein Computer ist eigentlich nichts anderes als eine Maschine zur Datenverarbeitung. Mhm. Ja? Man hat also gewisse Daten, die man in einer gewissen Art bearbeiten, analysieren, verändern will, die steckt man in die Maschine rein und hinten kommt dann die veränderten Daten, typischerweise reduziert auf gewisse Resultate oder Ergebnisse raus. Und der Unterschied zu einer anderen, also einer normalen Maschine, ja, heißt ein Bohrer, ein Staubsauger, der gebaut wird, um genau einen Zweck zu machen, ist ein Computer natürlich auch zu diesem einen Zweck gebaut, Daten zu verarbeiten. Aber weil die Daten so vielfältig sind und die Arten, wie man Daten ändert, so vielfältig sind, wird das so gemacht, dass der flexibel ist und programmierbar. Also ein großer Aspekt von einem Computer ist die Programmierbarkeit, dass ich ohne jetzt die Maschine selbst, also die Hardware, wie wir dann sagen, zu ändern, die Maschine anpassen kann an neue Aufgaben, indem ich die programmiere. Und das ist dann die Software zum Unterschied. Ja, das sind also Abfolgen von Anweisungen, die natürlich in einer sehr präzisen Form eingegeben werden müssen, weil ein Computer an sich erstmal dumm ist. Der versteht einfach nur eine gewisse Art, sagen wir, von 100 bis 200 Grundbefehlen. Und ich muss ihm dann genau sagen, als Abfolge von diesen Grundbefehlen, was er jetzt mit Daten machen soll, wie er die verändern soll und so weiter.
Was für Grundbefehle sind das? Also wie heißen die?
Also im Prinzip lade ein Datenelement in den Speicher. Wenn das Datenelement größer als ein Wert ist, mache da weiter, ansonsten mache hier weiter. Oder dann halt die Rechenbefehle eben, nehmen zwei Zahlen, die dann hier und hier gespeichert sind, addiere zusammen, multipliziere die und so weiter.
Und so kommt dann das, was wir hier gerade reden, auf die Speicherkarte in dem Gerät, das es aufzeichnet, was ja letztlich auch ein Computer ist.
Im Prinzip wahrscheinlich auch, ja.
Aber wie macht das? Also da ist irgendwas drin, was unsere akustischen, also unsere Mikrofone machen aus unseren akustischen Signalen elektrische Signale. Und dann in dem schwarzen Kasten hier, da ist ja dann nochmal was drin, was aus den elektrischen Signalen
digitale Signale
machen.
Ja, also genau. Der eine Unterschied ist auch, also früher gab es auch analoge und digitale Computer, aber jetzt gibt es eigentlich nur noch
analoge Computer,
ja, die dann halt auch über Stromstärken und so weiter, also ich weiß, ob Sie es noch kennen, früher gab es diese Rechenschieber.
Ja.
Das ist im Prinzip ein analoger Computer, ja, weil man kann das also kontinuierlich verschieben und ablesen, während digital heißt, ja, ich glaube, das kommt vom lateinischen Digit, der Finger, dass man es abzählen kann, dass es halt einzelne Elemente sind. Das heißt, man redet von einzelnen Werten. So, und jetzt die Digitaltechnik bedeutet nicht anders, dass zum Beispiel jetzt hier in diesem Aufnahmegerät die analogen Signale reinkommen und dann durch einen gewissen physikalischen Prozess.
Magie.
ja, das ist also die berühmte Hardware, das halt in einzelne Werte zerlegt wird und der tut halt typischerweise, also digitalisieren, sagt, okay, ich tue halt jetzt jede Hundertstel Sekunde genau den Wert messen und speichere dann die Abfolge dieser Messungen.
Ja.
Ja. Und man hat dann so eine Abtastrate im Prinzip, wie häufig ich das mache. Und je feiner ich das mache, praktisch statt Hundertstel jede Tausendstel oder Zehntausend Sekunde mir den Wert abfrage, dann kann ich dann diesen analogen Ablauf mit den Zahlenwerten noch genauer beschreiben, aber ich kriege natürlich dann mehr Datenmengen. Und das ist das grundsätzliche Problem dieser ganzen Computertechnik und so weiter. Man möchte alles immer möglichst noch genauer machen. Sobald man es aber genauer macht, hat man mit mehr Daten zu tun, die man dann bearbeiten muss und das dauert dann entsprechend länger und und irgendwann erstickt man auch dann in den Daten. Ne?
Also ist, man das muss heißt so, dann Big Data und alle Journalisten finden es toll. Ne?
Ja gut, aber in diese Richtung geht's. Ja? Die Idee ist halt auch der grundsätzliche Glauben, wenn ich mehr Daten habe, muss auch mehr Erkenntnis drin stecken. Ja, das heißt, es ist grundsätzlich gut, sehr viel zu haben. Je mehr ich habe, umso mehr Möglichkeiten habe ich potenziell darin, was zu entdecken und was zu finden. Ja, man merkt aber ziemlich schnell, dass halt, wie gesagt, diese Datenmengen sehr viel schneller wachsen, als man die dann bearbeiten kann. Und man hat dann immer diesen Konflikt praktisch. Wie viele sammle ich, damit ich genug Daten habe, um das gewünschte Ergebnis oder gewünschte Ergebnisse zu finden? Aber dass ich das halt noch in einer vernünftigen Zeit schaffe.
Aber das müssen Sie dann ja vorher wissen. Also Sie müssen ja vorher schon wissen, was ist eigentlich genug?
Ja, das ist das genau das Problem. Ja, man tut sich halt dann so langsam ranarbeiten. Ja, dass man sagt, okay, das jetzt mit den Daten kann man dann nur durch Ausprobieren rausfinden, dass man das halt jetzt also wirklich dann programmiert, aufzeichnet und kommt dann die gewünschten Ergebnisse raus oder nicht. Ja, und dann muss ich mir überlegen, nein, ich habe nicht genügend Daten, wie kriege ich noch mehr Daten oder noch bessere Daten in diesen Prozess rein? Oder wo wir jetzt langsam in Supercomputing, High-Performance Computing gehen, es geht nicht schnell genug. Ja, also sie kommen dann in Bereiche, wo sie dann an Daten rumrechnen, wo das dann Wochen, Monate oder Jahre dauern würde, bis ein endliches Ergebnis hat.
Und dann sagt man, was wären das für
also so große Klimarechnungen oder auch so Astronomie, alles, wo es als sehr viel.
Also es sind einfach zu viele Daten da. Wir haben zu viele Messpunkte, als dass wir zügig diese Messpunkte irgendwie in Bezug zueinander setzen können.
Ja, das Typische, wo man sehr gut erklären kann, ist zum Beispiel die Wettervorhersage. Mhm. Ja, also da kommt also genau aus dieser Digitalisierungsfaktor wieder her, der sagt, okay, ich weiß natürlich jetzt nicht von jedem Punkt auf der Erde, was da jetzt für Temperatur und Druck und Windgeschwindigkeit ist, sondern ich teile praktisch die Erde in Gitter auf. Also ich messe jetzt alle 10 Kilometer in Nord- und Süd- und Ost- und Westrichtung und dann immer dieser Gitterpunkt, der steht dann praktisch für die nächsten 10 Kilometer als Durchschnitt. Und wenn ich, das mache ich halt jetzt über die ganze, ganz Deutschland, ganz Europa, über die ganze Erde verteilt und natürlich auch noch in die Luft. Also man hat natürlich in 3 Dimensionen dann halt auch noch dann typischerweise was in die Luft hoch, weil es ja nicht so viel hat, dann macht man es dann jeden Kilometer. Mhm. So. Und dann tut man halt jetzt eben, dann weiß ich, durch Wetterstationen, durch andere Satellitenauswertungen und so weiter, tue ich jetzt eben den derzeitigen Zustand von jedem dieser Punkte 10 Kilometer Abstand berechnen. Und dann weiß ich jetzt, okay, wenn der Druck jetzt eben sich verändert, dann wird hat ja Auswirkungen auf den nächsten Punkt und oder der Wind bläst, dann heißt die Temperatur bewegt sich in die Richtung so weiter. Das heißt, über Jahre haben die Wetter und mit Wetterforscher und die Meteorologen herausgefunden, wie die Zusammenhänge sind. Also praktisch, wenn der Druck sich ändert, Temperatur ändert, tut sich in diese Weise weiterentwickeln. Und dann benutze ich den Computer, der die ganzen Messpunkte nimmt, diese Formeln anwendet auf diese Punkte und sagt, okay, jetzt eine Millisekunde später ist jetzt die Temperatur so verändert und so weiter. Und dann machen sie das und immer wieder, bis sie dann halt, sagen wir jetzt für den nächsten Tag, dann gerechnet haben, was jetzt am nächsten Tag rauskäme. So, das Interessante ist jetzt natürlich bei einer Wettervorhersage, die hilft einem nur, wenn ich jetzt das, also im Voraus weiß, wenn jetzt das Berechnen der Wettervorhersage 2 Tage dauern würde, wäre es ja nutzlos.
Ein bisschen, ja.
Ja, ja. So, das heißt, und hier hat man dann genau dieses typische Problem, sagt, okay, wie viel Daten kann ich jetzt reinnehmen? Das heißt, je mehr Daten, sagen wir, ich mache nicht alle 10 Kilometer, sondern nur jeden Kilometer oder jede 100 Meter, umso genauer kann ich ja praktisch die derzeitigen Wetterzustand machen. Aber schaffe ich das dann noch eben in, typischerweise wollen sie das in 2-3 Stunden rechnen, weil sie mehrere Rechnungen machen und immer wieder aktualisieren, um dann immer noch ein Resultat zu kriegen, weil ich muss ja einen Tag berechnen. Und das ist eben diese Geschichte. Und hier kommen dann eben Supercomputer ins Spiel. Man hat also früher, ja, kennt jeder, hat man also einen Rechner gehabt, der hat also, ja, grob weiß jeder, wie so ein Rechner funktioniert. Man hat innen drin einen Prozessor, oder nennt man auch CPU, Central Processing Unit. Das sind also diese Dinger, die man kennt von Intel, ja, also die Intel
C86. Das ist das, was diese 100 Grundbefehle kann, ne?
Oder 200 und so weiter, ja, oder 500,
Paar hundert.
Ich bin eigentlich auch eher ein Programmierer, also ein Softwaremensch mit Hardware, wenn es dann in die Einzelheiten geht.
Ja, vor allen Dingen existieren Sie hier in Größenordnungen, wo das, glaube ich, egal ist, oder?
Es ist schon wichtig, dass die richtigen Grundbefehle sind und alles Richtige da ist. So, aber die Idee ist, man hat halt eine so eine Recheneinheit, dann hat man halt Speicher, wo man die Daten ablegen kann, dann die Hauptdaten, die man dann auch aufheben will, die werden in so einer Festplatte gespeichert. Ja, also der normale Hauptspeicher, der kann nur Daten speichern, solange Strom ist. Das heißt, sobald ich den Rechner ausschalte, sind die Daten weg. Das heißt, ich muss irgendwie noch, ja, zwischen den Rechnungen, wenn ich den Rechner ausschalte, das merken. Deswegen speichere ich das magnetisch auf diesen Festplatten. Ja, und dann hat man eine Tastatur zur Ein- und Ausgabe. So. Eine Zeit lang war das so, das war also in den 90er Jahren, dass Intel und andere Hersteller geschafft haben, diese Prozessoren immer schneller zu machen. Das waren diese berühmten Megahertz, ja, und irgendwann hieß es, ja, jetzt läuft damit 500 Megahertz und ist dann mit 1 Gigahertz und dann mit 2 Gigahertz. Und das war natürlich toll, weil dann hat man einfach nur alle 3 Jahre den neuesten Chip gekauft und mein Programm war automatisch doppelt so schnell, weil das ja, da doppelt, diese Hertz heißt ja nichts anders, wie viel Befehle pro Sekunde, ja, Hertz heißt ja 1 durch Sekunde, wie viel Befehle pro Sekunde kann ich abarbeiten? So. Das Problem ist einfach nur, wenn, das haben die geschafft, indem die diese Rechen, also die, ja, ja, die, der Chip besteht aus sehr kleinen, ganz feinen, kleinen,
Leiterbahnen
und kleine Rechenoperationen, die da in Hardware ausgeführt werden. Und da macht man immer.
Moment, da sind Rechenoperationen drin?
Also praktisch, sie haben dann im Prinzip durch gewisse elektrische Schaltkreise bilden sie nach, dass sie halt dann Strom mit Strom rechnen. Mhm. Ja, das heißt, sie haben weil ich ja digitale Werte habe und so ein Rechner arbeitet dann mit Zahlen. Damit es einfach wird, rechnet man nur im Binärsystem. Also Binärsystem heißt nur mit 2 Zahlen, 0 und 1, also nicht wie im normalen Leben im Zehnersystem und Dezimalsystem, wo wir dann die Zahlen haben von 0 bis 9. Um das einfach zu halten, rechnen wir halt dann nur mit 2 Zahlen, 0 und 1. Natürlich werden die Zahlen dann länger.
Ja.
Aber im Prinzip ist das ja nur eine Zahlendarstellung, die Werte sind ja das Gleiche. So, und 0 und 1 kann ich ziemlich einfach jetzt immer wieder repräsentieren, zum Beispiel auf einer Speicherplatte, in dem ist halt, ja, ist da ein magnetischer Wert oder ist keiner.
Ja.
Ja, beim Strom ist, fließt Strom oder nicht. Und dadurch kann ich immer das 0 und 1 im Prinzip darstellen. Und dann kann man halt jetzt rechnen, ja, 0 und 0 ist 0, 0 und 1 ist 1, 1 und 0 ist auch 1 und 1 und 1 ist
2.
2, aber weil man ja 2 nicht hat, ist das dann 1-0. Ja, genau, ja, wie sie jetzt von, ja.
Aber wie mache ich das in Hardware?
Also da wird entsprechend Hardware gebaut, die halt dann guckt, ist Strom und Nicht-Strom und entsprechend, wenn halt Strom an beiden ist, dann wird halt dieses Signal erzeugt, ja, oder wenn nur das eine ist, dann wird.
Das heißt, ich baue mir, im Grunde baue ich mir eine große Matrix und habe an den Knotenpunkten dann.
Ja, sie, so groß ist die nicht, sie ist ja nur 2 mal 2. Ja, sie haben ja immer nur 0,1 mal 0,1.
Aber ich muss ja auch die Zahl 1000 darstellen können.
Ja,
muss
gut,
ich ja dann und weiter das, raus nach rechts.
Ja, aber die eigentlichen Rechenoperationen müssen sich ja nur auf jetzt auf diesen Wert, deswegen macht man eben ja nur 0 und 1, damit es eben einfach bleibt.
Ja, ja.
Das heißt, sie müssen nur die Multiplikation in Hardware ausdrücken für 0 und 1 und für Multiplikation, Division, für die, alle Rechenbefehle. So, und dann, genau, wenn ich jetzt eben halt jetzt im Dezimalsystem habe ich ja mehrere Stellen, dann tue ich jetzt eben dann mehrere von denen zusammennehmen, die dann halt das für die verschiedenen Stellen rechnen. Ja, und das können sie einmal eins nach dem anderen machen. Das ist ja, wie man das früher in der Schule gelernt hat, also die 1er-Stelle und 10er-Stelle. Oder mit ein bisschen besseren Mathematikern kann man das auf einmal machen. Und weil, wenn man auf den Übertrag noch ein bisschen aufpasst, mehr oder weniger fast alles gleichzeitig. Ja? Mhm. Und eine ist eine Speicherstelle, das ist jetzt dieses berühmte Bit.
Ja.
Ja, also ich kann da 0 oder 1 speichern, also ein Binary Digit. Und wenn ich dann jetzt eben 10 davon speichere, hätte ich 10 Bit. Und die, im Rechnerbereich tut man lustigerweise immer mit Zweierpotenzen arbeiten, also 8, 32, 64. Und die heutigen Rechner arbeiten eigentlich immer mit Zahlen oder Speicherstellen, die 64-Bit-Rechner sind. Also man kennt das noch, so ältere Rechner vor ein paar Jahren, da war das noch so 32-Bit-Prozessoren und ja, 24-Bit-Rechnen.
Auf den neuen funktioniert dann die alte Software nicht mehr so. Ne?
Da Teil, man
dann
ja, man versucht das, das nennt man uns rückwärtskompatibel oder zu halten, dass also auch die alten Sachen auf den neuen noch geht, aber irgendwann ja, braucht man halt wirklich mal was Neues.
Mit wie viel Bit rechnen Sie hier?
Auch 64
Bit. Auch 64 Bit.
Ja, also wir haben hier die gleichen Prozessoren, die auch in jedem PC drin stecken, also von Intel, von IBM und so weiter. Da war ich ja gerade dabei zu erklären, praktisch, wie wir da hingekommen sind. Also wie gesagt, irgendwann war das so, dass das halt immer automatisch schneller wurde. Man hat das im Prinzip dadurch geschafft, indem man diese grundlegende Hardware, die dann diese Rechnen macht, immer kleiner gemacht hat und auch die Speicherstellen für das Bit immer kleiner gemacht. Das heißt, man hat immer mehr zusammen auf so einen Chip gebracht. Das heißt, ich habe jetzt einfach anstatt eben 32, 64 Bit und davon konnte ich 1000, dann konnte ich 1 Million Werte davon speichern und so weiter. Das Problem ist, wenn Sie jetzt so eine Berechnung, wie jede Maschine, die wird ja durch die Benutzung heiß. Das ist auch genau, ja, wenn Sie rumlaufen, wird Ihnen ja auch warm. So, das Problem ist jetzt nur, wenn Sie jetzt immer mehr und mehr auf einem immer kleineren Chip zusammen
dieselbe Menge Strom reinbringen, und muss es wärmer werden.
Dann wird das immer wärmer.
Ja.
So. Und irgendwann war es dann so, dass man sagt, okay, wenn man jetzt statt jetzt 3, 6 oder 9 Gigahertz genommen hätte, wäre das Ding selbst mit Kühlmethoden und so weiter so heiß geworden, dass das einfach weggeschmolzen wäre. Mhm. Das heißt, das war so Anfang 2000, 2003. Da ging das so los, dass man sagte, es ging nicht mehr. Wir können einfach nicht mehr das immer schneller machen, weil es nur durch diese Verkleinerung geht, weil man dann eben an diese Hitzewand anstößt. Man hat aber dann trotzdem geschafft, da immer noch mehr auf die Chips drauf zu kriegen. Aber man ist aber halt dann bei diesen 2-3 Gigahertz geblieben. So. Das heißt, sie hätten jetzt dann, weil sie, dass sich die Rechenentwicklung weitergegangen ist, man hat trotzdem noch entsprechende Anzahl Elemente auf so einen Chip untergebracht, aber man hat jetzt viel, viel mehr. So, was macht man jetzt damit? Irgendwann hat man so viele gehabt, dass viele davon in dem Sinn jetzt überflüssig waren. Und dann sagt man, okay, wie kann ich das sonst noch jetzt noch irgendwas rausholen? Und das ist genauso wie im normalen Leben. Ja, wenn einer nicht genug schafft, dann sagen sie, okay, dann hole ich mir einen zweiten dazu.
Und mache Arbeitsteilung.
Und so hat man das genauso gemacht, dass man sagt, okay.
Darum habe ich dann einen Prozessor und einen Grafikprozessor zum Beispiel. Ist ja, das der Trick?
Oder was man gemacht hat, man hat 2 Prozessoren drauf gemacht. Ja, okay. Ja, und das ist dann, dann nennt man im Deutschen einen Kern oder im Englischen Core. Mhm. So, dann kommt dieses her, dieses Dual-Core. Das haben wir schon mal gehört. Dual-Core, Quad-Core, das heißt nichts anders. Ja, Quad-Core heißt, es sind vier Rechenkerne statt einer. Ja,
aber da muss doch dann auch irgendjemand verwalten, welcher dieser Kerne welche Berechnung durchführt oder teilen die sich das.
Also ja, und das lässt man dann dem Programmierer entscheiden. Der Programmierer muss ja sowieso bestimmen, in welcher Abfolge welche Arbeiten zu erledigen sind. Und jetzt muss er halt nicht einem Rechnerkern sagen, was er zu tun hat, sondern er muss halt zwei oder vier oder acht Rechenkern sagen, was sie zu tun haben. Ja, und da sieht man schon das Problem, dass das Programmieren dadurch dann komplizierter geworden ist. Ja, das ist genauso, wenn Sie sagen, okay, ich spreche mich jetzt mit einem Kumpel ab, wie wir jetzt eine gewisse Aufgabe rumgehen. Oder Sie haben ein Team von 10 Leuten.
Ja.
Ja, oder 100, 1000 und so weiter. Ja, und um das gleich mal vorwegzunehmen, wir sind inzwischen hier in Jülich auf der Stelle, dass wir, der größte Rechner, was wir haben, der hat 1,8 Millionen Recheneinheiten, die ich zur gleichen Zeit benutzen kann.
1,8 Millionen. Das heißt, wer auch immer dafür eine Software schreibt, muss sich
überlegen, wie kann ich
die Anforderungen, die ich habe, über 1,8 Millionen Einheiten verteilen?
Genau.
Ist das, vermutlich ist es leistbar, sonst würden hier die Türen längst verschlossen sein, aber wie ist das leistbar? Also wie behalte ich den Überblick über 1,8 Millionen?
Das ist genau.
Das ist ja hochkomplexes Projektmanagement, was da eigentlich passieren muss.
Ganz genau. Das heißt, solche Programme sind eigentlich nur noch im Team zu machen. Und man macht das eigentlich auch wie im richtigen Leben. Sobald das halt eine gewisse Größe hat, tut man eine Hierarchie einführen. Ja, also praktisch, ja, ich habe, wenn ich jetzt eben 10 Leute mache, dann mache ich eine Gruppensitzung und du diese 10 Leuten absprechen, was ich zu tun habe. Wenn ich mal jetzt bei 60, 80 bin, gut, dann hat man halt die 4 Teams. Die 4 Teams haben einen Teamleiter und die sprechen sich wieder ab. Und dann wird das eben von oben nach unten immer wieder in kleinere Aufgaben aufgeteilt. Aber man kann sich das wirklich so vorstellen, so erzähle ich das immer unseren Besuchern hier, von heute auf morgen kommt ein Anwalt vorbei und sagt ihnen, ja, gibt es so einen Onkel, von dem wussten sie nichts und von dem haben sie jetzt eine Fabrik geerbt und die Fabrik hat jetzt eben 1000 Leute, so, und sie sind jetzt, gehört jetzt ihnen, sie müssen aber jetzt dann sagen, was diese Leute zu tun haben. Ja. So, jetzt gehen sie hin. Gut, ja, machen sich schlau, aber Sie sind jetzt dann praktisch dann verantwortlich, dass diese 1000 Leute, wie jetzt die Arbeit eingeteilt wird. Also diese 10 laden die Sachen aus, die anderen 20 bringen das jetzt an die Arbeitsstation. Die große Menge arbeiten an den verschiedenen Teilen, wie so eine Maschine zusammengebaut werden muss. Und was man jetzt aber im Prinzip erreichen muss, ist ja, also das irgendwie zum Funktionieren zu kriegen, ist schon schwierig, aber machbar. Und da kommt jetzt wieder dieses High Performance rein. Man möchte aber natürlich auch, wenn ich jetzt so was Großes habe und so viele Leute beschäftige, was ja dann auch teuer ist, dass das natürlich auch effektiv ist. Das heißt, dass da keiner rumsitzt und nur Zeitung liest und Kaffee trinkt. So, das heißt, wie muss ich das jetzt einteilen, dass alle Leute zu allen Zeiten was zu tun haben? Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jetzt eben zu wenig Leute einstelle, die jetzt die Sachen ausladen, kann das sein, dass zu den späteren Zeitpunkten dann halt Leute auf die neuen Teile warten und nicht weiterarbeiten können. Und man muss im Prinzip, wenn man jetzt diese Aufgabe hat, sich überlegen, wie muss ich das jetzt eben verteilen, dass die verschiedenen Recheneinheiten, die verschiedenen Rechenschritte machen, immer was zu tun haben. So, im einfachsten Fall ist das so, dass ich ein sehr, sehr großes Problem habe. Ja, also nehmen wir zum Beispiel jetzt eben unsere Wetterdaten wieder her. Ja, wenn ich jetzt eben das auf die ganze Erde mache und alle 10 Kilometer, dann habe ich ja dann auch da Millionen Messpunkte und die sind erstmal grundsätzlich voneinander unabhängig. Also kann ich bei jedem gucken, okay, wie sind da die Nachbarn und kann da den neuen Wert für die nächste Sekunde dann ausrechnen. Ja. Und deswegen kann dann jeder von diesen 1 Million oder 100.000 Einheiten, die ich dann einsetze, da die Berechnungen machen. Es gibt aber andere Probleme, wo das eben voneinander abhängig ist und wo sich das teilweise dann auch über die Zeit ändert. Ja, das heißt, je flexibler mein Problem ist oder je dynamischer mein Algorithmus, den ich da ausrechnen muss, umso schwieriger wird diese Programmierung. Ja. Weil dann eben ich mir halt irgendwie noch was überlegen muss, wie kriege ich das erst mit, zum Beispiel, dass da nicht genügend Teile ist und dass ich jetzt dann Leute von der einen Station zu einem Einkauf schicken muss, um was zu holen. Und das muss man halt dann im Prinzip dann alles mit reinprogrammieren. Das heißt, man muss nicht nur programmieren die eigentliche Berechnung, sondern auch noch die Überwachung des Fortschritts und
die Steuerung.
Und die Steuerung und dann entsprechend halt die Software. Und das ist halt das Schöne an so Software, ist einfach nur die kann man ja ändern, das ist ja nichts.
Knete,
ja. Das heißt, das Programm kann sich dann selber ändern und kann sich dann selber anpassen, damit es jetzt eben an die neue Situation oder an die neuen Daten, die gerade rankommen, das kann ja auch datenabhängig sein, ob ich jetzt mehr oder weniger
rechnen muss. Das kann es selbst. Sie haben also sind auch in der Lage, eine Software zu schreiben, die sich auch selbst organisiert, die also merkt, wenn der LKW Verspätung hat und dann erstmal die Halle
fegt. Das muss ich machen. Bei diesen sehr dynamischen Problemen, wo dann halt Abhängigkeit von den Daten andere Sachen gemacht werden muss, muss die Software das entsprechend dann anpassen. Ja, das heißt, ich berechne und dann habe ich eine Stunde lang gerechnet und dann haben die Daten jetzt andere Werte, die neue neue Berechnungen erfordern, die dann länger dauern. Das heißt, die Zeitverhältnisse haben geändert und dann muss ich die Verteilung, wer an welchen Teil Daten arbeitet, ändern und entsprechend das anpassen. Und ja, gesagt, es wird halt je flexibler alles ist, je größer das Problem ist, umso komplizierter wird das. Ja? Und man nutzt halt dann Teams. Es gibt dann Leute, die halt jetzt wirklich von der Informatiker sind, die eigentlich Programmeinteilung machen. Dann brauche ich natürlich immer Leute, die aus dem Fachbereich kommen, das jetzt also zum Beispiel Meteorologen, Mediziner, Physiker, Chemiker, die dann die entsprechenden Fachformeln und so weiter reinbringen. Dann haben wir Leute, die wissen, wie man besonders effizient Daten austauscht. Und dann gibt es auch Leute, die dann halt nichts anderes machen, als praktisch Qualitätstester oder Effizienzsteigerer, die dann werden dann eingesetzt. Wenn zum Beispiel dann so ein Wettermensch herkommt und sagt, okay, wir haben jetzt hier das ganz toll, wir können das Wetter jetzt noch viel besser ausrechnen, aber es dauert jetzt 6 Stunden. Aber wir brauchen es in 3. So, wo kann ich jetzt Zeiten einsparen? Wo kann ich jetzt noch die Berechnungen anders strukturieren? Oder erstmal rausfinden, wo verliere ich jetzt diese 3 Stunden? Ja, da kommen dann nennt sich dann Performance-Analyse-Personen, die kommen dann ran, die gucken das die Programme an, zeichnen genau auf, was da passiert und haben dann auch wieder Analyseprogramme, die dann diese Rechnerprogramme praktisch analysieren, die Daten, die man aufgesammelt hat, um dann rauszufinden, wie man zum Beispiel so ein Programm schneller machen könnte und so weiter. Das ist also einer meiner persönlichen Fachgebiete, wo ich jetzt hier seit 20 Jahren dran arbeite. Also mein Team ist praktisch dafür verantwortlich, wenn jetzt unsere Nutzer hier, die aus ganz Europa kommen können, bei uns hier rechnen, ein Problem haben. Das heißt, sie haben ein Programm, das funktioniert, ist aber noch nicht schnell genug oder ja, die Daten kommen nicht in der Rate wie gewünscht. Dann wird unser Team dazugezogen und wir gucken uns dann diese sehr komplizierten Programme an und versuchen herauszufinden, ja, was geht da schief? Ist da noch Optimierungspotenzial da? Und was können die Leute verbessern, damit es jetzt eben schnell genug geht?
Wie machen Sie das? Also wonach gucken Sie? Ich bin sicher, dass ich nicht genug Ahnung von Software habe, aber vielleicht.
Also im Prinzip, was man erstmal macht, man muss erstmal verstehen, was eigentlich abläuft. Ja, weil wir bei unseren Fabrikbeispiel sind, ja, also sind wir der Fabrikbesitzer, gut, dann sollen sie einfach jetzt mal 10 Leute anheuern, die sich in die Fabrik stellen und dann genau aufzeichnen, wann kommt Daten rein, wie lange dauert das, wie viele sind das, wie lange dauert das von hier, das nach da zu bewegen, ja, wann an welcher Stelle sitzen Leute da und können nicht arbeiten, weil sie auf welche Daten warten und so weiter. Und diese ganzen Daten sammeln sie. So, und dann kann man das halt angucken. Diese Datenmengen sind auch enorm. Und das heißt, der Witz ist ja, wir haben einen Supercomputer, auf dem dieses Programm, das nicht so gut funktioniert, läuft. Und wir sammeln dann die Daten auf diesen Supercomputer und wir nutzen dann einfach, weil die Daten ja schon an dem Computer sind, den Computer selber nochmal, um dann diese Daten zu analysieren. Also das ist selber jetzt ein Supercomputer-Problem, um dann praktisch rauszufinden, was in so einem Programm dann schief geht.
Brauchen Sie dazu einen größeren Supercomputer oder einen kleineren Supercomputer?
Das Problem ist, wir haben keinen größeren Supercomputer. Das heißt, idealerweise wäre es ein kleinerer, weil man möchte natürlich jedes Mal so einen riesen Computer machen. Aber wir haben dann ziemlich festgestellt, also am einfachsten ist, wir nehmen halt den Computer so, wie er ist. Das Problem ist auch so, dass so ein Supercomputer, die Art, wie der betrieben wird, funktioniert ungefähr so. Also die Leute schreiben diese Abfolge von Instruktionen, was zu berechnen ist, das nennt man ein Programm. Mhm. Das wird also genommen und dann wird das Prinzip dann auf den Computer geladen.
So, wird das im Programmieren schon auf die 1,8 Millionen Kerne verteilt oder wird erstmal nur die Abfolge von Befehlen genommen und dann geguckt, wie verteilen wir die idealerweise?
Nee, also es ist witzigerweise so, man schreibt im Prinzip ein Programm und das gleiche Programm wird auf jeden dieser 1,8 Millionen Kerne geladen. So, und das Programm muss jetzt aber so geschrieben sein, dass, also praktisch, das findet als erstes raus, welcher dieser 1,8 Millionen bin ich? Und abhängig davon mache ich dann das, das und das. Und ich weiß, ich muss dann eben mit Rechenkern 527.928 reden, wenn ich jetzt in nach Ostrichtung Daten bearbeiten will und so weiter. Das heißt, aber schreibt man halt, anders geht's nicht. Man schafft das sonst irgendwie sich das nicht mehr vorzustellen. Das heißt, man schreibt praktisch an ein Programm und dieses Programm läuft überall ab, aber weil man weiß, wer man ist von diesen 1,8 Millionen, ist dann einprogrammiert, was ich dann zu tun habe, wenn ich der so und so viele bin. Ja, das heißt, es ist meistens sehr relativ, sehr reguläre Strukturen. Ja, das heißt, wenn man eben gerade sind wir jetzt wieder bei unserem Wetterbeispiel, man teilt also beispielsweise die Deutschlandkarte dann in Streifen und Blöcke ein und dann weiß man genau, ja, man fängt dann oben links an, der erste Prozessor kriegt die linke Oberecke, dann halt der nächste Prozessor eins daneben und so weiter, bis ich an den...
Das heißt, Sie haben also praktisch eine Repräsentation eigentlich der Karte der Bundesrepublik in Prozessoren.
Ja, und also wie so eine Pixelgrafik. Also ich habe hier mein Gitter, wo meine Messpunkte sind, mein 10 Kilometer oder 1 Kilometer Messpunkte.
Und jeder Prozessor berechnet einen...
Und dann kommt es darauf an, wenn ich jetzt wie viel Berechnung ich pro Punkt habe, wie viel Prozessoren ich zur Verfügung habe. Also typischerweise so, ja, ein so ein Messpunkt, da habe ich so 10 Formeln zu berechnen. Da ist ja ein so ein Rechenkern untervattert. Ja, das heißt typischerweise dort dann, ein so ein Rechenkern tut dann eben so mal ein gewisses Gebiet dann eben ausrechnen. Ja, und dann muss man halt einmal festlegen, praktisch wer ist für welches Gebiet zuständig. So, was sehr häufig ist, also das ist bei vielen physikalischen Problemen so, ist, dass natürlich, sagen wir mal, das Wetter ist natürlich jetzt stärker abhängig von, was neben mir passiert, als was jetzt in Russland passiert. Da gibt es zwar auch einen Einfluss, aber der ist erheblich kleiner. So, das heißt, ich versuche das dann so auf den Rechner zu laden, dass mein Nachbarprozessor an Daten arbeitet, die dadurch jetzt auch, sag mal, in dem Rechenproblem, also beispielsweise beim Wetterproblem, nahe da dran sind. Wenn Sie jetzt in der Chemie arbeiten, da tun Sie so Moleküleigenschaften berechnen, das heißt, da tun Sie das Ganze in Elektronen und Atome aufladen und da tun Sie auch die verschiedenen Berechnungen für die verschiedenen Atome dann auf die Rechenkerne verteilen und da müssen Sie auch gucken, dass eben halt die, wo häufig miteinander zu reden haben, dass die nahe zusammen sind, ja. Und das sind mehrere Probleme. Also erst muss ich das Problem zerlegen, dann muss ich für jedes, muss ich mir überlegen, wie tue ich das jetzt in Einzelschritte aufteilen, wann brauche ich Daten von meinen Nachbarn und dann heißt, und wann braucht der von mir welche? Das heißt, ich muss dann also sagen, hier sind Daten, hier warte ich auf Daten. Und wenn man das dann alles hat, muss man noch überlegen, wie tue ich das jetzt noch möglichst gut auf den Rechner übertragen, damit das halt alles noch irgendwie schön funktioniert und flutscht.
Ich schreibe gelegentlich Leistungsverzeichnisse, mein Hirn schreit gerade Hilfe.
Das ist halt auch die Faszination. Ja? Man muss das praktisch jetzt nicht als ein Riesenproblem sehen, sondern als eine Riesenherausforderung.
Ist das ein Spiel? Ist das Spielen auch?
Es ist, ich weiß nicht, ob es Spielen ist, es ist aber auf jeden Fall ein furchtbar kreativer Prozess.
Ja.
Ja, das Schöne am Programmieren ist, anders als bei allen anderen Sachen, wo ich mit realen Dingen zu tun habe. Reale Dinge haben physikalische, chemische, was auch immer, Einschränkungen. Ich kann halt ein Metall nur so und so weit biegen oder ich kann ja, das nur so und so heiß machen. Software bin ich erstmal relativ unbeschränkt. Das ist wie ein leeres Blatt. Ich kann alles auf ein leeres Blatt draufmalen. Ich bin da nicht, also ich bin nur durch die Größe des Blatts beschränkt, wie viel ich da drauf kriege.
Ja, du kannst kleiner schreiben.
Ja, irgendwann geht es halt jetzt nicht mehr.
Aber dann nehme ich noch ein Blatt. Dann
haben wir genau.
Zwei Kleine. Ja,
genau. Und so ähnlich ist es beim Programmieren. Also ich bin erstmal, wie ich an die Lösung rangehe, gut, es gibt gewisse Vorgaben, wie man dann eben halt so ein Programm, diese Grundbefehle von so einem Prozessor, die Reihenfolge ausführt. Und aber ansonsten, wie ich grundsätzlich an die Sache gehe oder wie ich zum Beispiel jetzt eben Luftdruck repräsentiere in meinem Programm und so weiter oder andere Sachen, bin ich erstmal frei. Und deswegen ist das, gibt es eine alte Streit, ja, Frage praktisch in der Programmentwicklung. Ja, da gibt es diesen Ausdruck Software Engineering. Mhm. Also das ist genau wie im Ingenieurwesen, jetzt Bau oder sonst was, es im Prinzip gewisse ganz klare Regeln gibt, wie man diese Software zu bauen hat. Und das hat man immer wieder versucht und merkt dann aber, weil eben Software so flexibel ist, es ist zum gewissen Teil, es ist klar, gerade wenn die Software sehr kompliziert wird und sehr groß, halte ich mich besser an gewisse Regeln, damit ich nicht den Überblick verliere und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es immer eine gewisse Kreativität da und Freiheit.
Ich glaube, man nennt das, wenn man mit physikalischen, also wenn man mit der realen Welt unmittelbar interagiert, Kunsthandwerk. Kann das sein?
Ja, also es hat
so, das ist ein bisschen
der Ausdruck kommt das ganz gut. Ja, also eben diese Mischung. Es ist eine gewisse Ingenieurgeschichte und Handwerk.
Ja. Ja,
ich muss mein Handwerk lernen. Ich muss programmieren lernen. Ich muss, wie kann ich Daten effizient speichern? Wie kann ich kommunizieren? Das lernt man alles im Informatikstudium. Und dann kommt aber diese Kunstanteil oder der kreative Anteil, ja, wie durch jetzt ein gewisses Problem formen,
ja.
Ja, und da bin ich eben relativ frei. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch genau der Effekt, der dann aus Seiteneinsteiger gute Software schreiben lässt.
Es gibt Leute, die, sag mal, das Ganze ist furchtbar abstrakt.
Ja.
Ja, es gibt nichts, man redet ja auch, wenn man jetzt lernt, vom Begreifen.
Ja. Ja,
Begreifen, denke ich, ich bin jetzt kein Sprachforscher, aber ich stelle mir so vor, dass ich mir da wirklich hinlangen kann und das anfassen kann und so weiter. Ich habe das begriffen. Mhm. Und deswegen denke ich, haben auch viele Leute auch jetzt einmal Probleme mit Mathematik oder so, weil das jetzt einfach nur in der Vorstellungskraft existiert, diese Zahlen und Formen. Da ist unheimlich viel Struktur da. Ja? Aber das zu begreifen, weil man sich das nur im Kopf, im Gehirn vorstellen muss, ist schwieriger, als wenn ich das vor mir sehe. Und das ist genauso mit dem Programmieren. Das heißt, es gibt einfach manche Leute, die haben ein Händchen dafür. Die müssen nicht drüber nachdenken, jetzt auch von der Mathematik her. Ja, für die ist das irgendwie so ein Logarithmus oder ja, das, für die ist das vollkommen logisch.
Ja. Ja,
das ist immer sagt meine Frau immer, ja, du mit deiner Logik.
Ich kenne auch so, ist doch klar, steht doch da.
Ja, und, ja, und denke ich, das braucht man. Hm. Und ich kann es nicht erklären, was es genau ist. Ja, aber für mich ist, wenn ich so ein Programm sehe und ich sehe dann eben diese Abfolge von Instruktionen und dann die entsprechende Datenstrukturen, um Daten zu speichern, für mich sind die, also die kann ich vor meinem geistigen Auge sehen. Die sind also, klar, sind nicht real, aber ich kann, wenn ich habe so ein Problem, dann stelle ich mir das so vor, wie könnte man es machen? Ach ja, dann nehme ich hier so eine Liste, hier dann einen Vektor, dann verknüpfe ich die beiden mit so einer Operation und ich vor meinem Augen baue ich mir das Programm so zusammen. Und dann muss ich mich nur noch hinsetzen und muss dann dieses Bild, das ich da habe, dann in diese Recheninstruktionen übersetzen. Aber das ist eigentlich dann nur noch der kleinste Schritt, ein mehr mechanischer Schritt.
Das ist, als würden Sie aus einer Fremdsprache übersetzen oder ist es eher, als würden Sie ein Bild beschreiben mit einer bestimmten Sprache?
Ich denke, das ist eher, dass man die Informatik eine Möglichkeit gefunden hat, Strukturen die halt nur abstrakt da sind, durch eine Sprache zu beschreiben. Man sagt ja auch Programmiersprache. Mhm. Ja? Das liest sich auch fast, man möchte es ja fast ein bisschen Englisch machen. Wenn das so ist, dann nehme diese Zahl und ansonsten gehe wieder dahin, dann mache ich diese Schleife. Das ist ja so eine Sprache. Man hat eine Sprache gefunden, um eine Struktur, ja, also man könnte ein Bild sagen, aber es ist eigentlich mehr so eine nicht fassbare Struktur in Befehle, Sprachbefehle umzusetzen. Ja.
Kann man das lernen? Also kann das grundsätzlich jeder?
Ich denke schon, zu einem gewissen Teilpunkt, weil natürlich genau wie der Mathematik es immer wieder auf grundlegende Operationen zurückgeht. Ja, ich kann nur so und so viele Sachen mit Daten machen. Ich habe eine Menge von Daten, die kann ich sortieren. Ich kann was in einen Wert in so einer Menge suchen. Ich kann mit jedem der Datenelemente, die verändern, praktisch alle verdoppeln oder und so weiter. Und da gibt es eben, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel, ob das schon jemand gezählt hat, aber es gibt so ein paar Dutzend Grundoperationen. Mhm. Und was ich halt beim Programmieren nicht lerne, ist im Prinzip wirklich, was sind diese Grundoperationen und wie führe ich die am besten aus? Und der zweite Element ist eben ja die Daten. Ja? Man teilt die in Datentypen ein. Es gibt also Zahlen, Texte. Bei den Zahlen unterscheidet man so ganze Zahlen und an diese Kommazahlen, die werden leicht anders berechnet. So, und dann habe ich dann Sammlungen von Daten, dann haben wir also Listen, Vektoren, Matrizen und Sachen, wo man ähnlich wie im Telefonbuch dann nachschlagt. Ja, das heißt, ich habe eine Telefonnummer und unter der Telefonnummer ist dann der Name und die Adresse gespeichert. Ja. Das ist eine Datenstruktur, praktisch die zwei Datenelemente verknüpft. Ich habe so einen Schlüssel, in den ich danach gucke und einen Wert, der zu dem Schlüssel gespeichert ist. Mhm. Das hat man immer wieder. Ja, ich habe gewisse Werte, da schaue ich dann das dafür nach. Und wie speichere ich das ab? Und wenn man das mal gelernt hat, dann muss man dann einfach dann nur noch lernen, okay, ich habe ein gewisses Problem, das sind halt dann nicht Programmierkurse, sie wollen jetzt das und das berechnen, ihre Steuern. So, wie zerlege ich das jetzt in diese Teile? Welche Daten habe ich? Wie speichere ich die ab? Welche Schritte sind notwendig? Aha, das ist eine Suchoperation. Also nehme ich jetzt diesen Suchbefehl. Und so setzt man das Ganze zusammen. Das ist dieser Handwerksteil. Und den kann jeder lernen. So, wie effektiv das jetzt ist, und wie...
Das ist die Abstraktionsfähigkeit überhaupt so erstmal zu haben, dass... Ja, das Problem vor seinem geistigen Auge hinreichend erscheinen zu lassen.
Ja, also viele Sachen auch zum Beispiel zu Hause. Ja, ich meine, ich schaffe selber auch noch, ich habe eigentlich zwei linke Hände, aber ich kann einen Dübel in die Wand machen, kann ein Bild aufhängen. Ich kann vielleicht mal, ich denke, so einen einfachen Tisch, ja, eine Platte rechteckig versägen und dann irgendwie versuchen, da vier Speine da anzuschrauben. Aber manche Leute haben ein Händchen dafür und die schaffen das genauer abzusägen und so weiter. Ja? Und die schaffen das halt dann auch nicht nur einen Tisch, sondern halt eine ganze Möbelausstattung machen. Und das ist das genauso. Man, zum gewissen Teil kann man das halt auch lernen und man kriegt das hin und man kann das auch benutzen. Ja? Also ich habe zum Hause mal so eine Nische dann mit so zwei Schranktüren verkleidet, war ich ganz stolz drauf. aber da hört es dann auf. Ja? Jeder richtige Schrank oder so, der würde dann, ja, da würden ihm die Bretter innen drin runterfallen, weil er halt immer ein bisschen zu kurz sind, weil ich halt dann doch schaffe jetzt irgendwie, ja, so dreimal abgeschnitten und trotzdem zu kurz. Und so ähnlich ist es, denke ich, halt auch beim Programmieren. Ja? Also ich meine, manche Leute haben dann diese bessere Abstraktionsmöglichkeiten und die schaffen das halt, also auch Schnelligkeit, ja. Manche brauchen halt dann einen Tag, um das Programm zusammenzukriegen und andere sagen, ah ja, hier im Kopf alles schon fertig und schreiben das in zwei Stunden runter.
Sind dann nur durch ihre eigene Schreibgeschwindigkeit beschränkt.
Ja, dann manche sind genauso schnell, aber der eine baut dann halt 5 Fehler ein und der andere schafft es beim ersten Mal, das schon richtig hinzuschreiben. Ja. Und da gibt es halt noch Qualitätsunterschiede, ja. Es gibt ja 1000 Arten, Sachen zu machen. Und da kommt halt jetzt wieder beim Supercomputing das wieder halt her. Bei uns ist immer High Performance das schnell, weil wir nie genügend Rechenleistung haben für diese Riesenprobleme. Das heißt, bei uns ist immer der Zwang da, ja, das funktioniert, aber halt nicht schnell genug oder nicht effizient genug. Und dass ich halt mit möglichst viel oder mit möglichst wenig möglichst schnell was rechnen kann. Damit eben halt, weil so ein Rechner das jetzt verteuer ist, ja, wir reden hier von mehreren 10 Millionen Euro, dass so eine Großrechenanlage hier kostet.
Ja, 1,8 Millionen Prozessoren. Und deren
ja, der Peripherie, Witz ist, also,
da,
ist
ja, da müssen ja auch noch Kabel hin.
Und der Witz ist, wir haben das mal wir müssen das ja auch, wir sind eine öffentliche Einrichtung, wir kriegen ja Steuermittel für das Ganze alles bezahlt und wir müssen ja auch abrechnen. Ja,
das stimmt.
Ja, genau so. So, das heißt, das wird einfach dann ausgerechnet, wenn wir einen neuen Rechner haben, den wir anderen zur Verfügung stellen, wird jetzt was kostet es jetzt? Und wir rechnen meistens dann halt, was ein so ein Rechenknoten, also so ein Quad-Core oder 8-Core oder was auch immer, was das für eine Stunde kostet. So, da wird aber alles reingerechnet. Was kostet der Rechner? Was kosten den Strom, den ich dafür brauche? Für die Kühlung für den Rechner, das Gebäude, Leute wie ich, die dann ihnen helfen, den Rechner zu programmieren. Für 5 Jahre wird das geplant und dann kann man ausrechnen, der Rechner hat so und so viel gekostet, die Software kostet so und so viel, Strom kostet so und so viel und so weiter. Dann rechnet man das alles zusammen. Dann kann ich ja ausrechnen, wenn ich jetzt rund um die Uhr den Rechner benutze, wie viel Milliarden Stunden ich den Rechner benutzen könnte. Und dann kann man ausrechnen, wie viel kostet es jetzt mit einer Recheneinheit eine Stunde lang zu rechnen. So, und da sind wir, ich habe jetzt nicht die ganzen aktuellen Zahlen von dem allerletzten Rechner da, aber von dem, was wir davor hatten, das war also 2010, 11, da weiß ich noch, da waren das 4 Cent.
Pro Stunde, pro
Prozessor? Ja, also es war ein Quad-Core, das heißt, okay, wir können also 4 Sachen gleichzeitig machen für eine Stunde und das war 4 Cent und da war alles dabei. Das ist eigentlich nicht viel. Also wenn Sie sagen, ich habe zu Hause einen PC, Sie können nie einen PC. Ja, und da ist ja alles, da ist ja die ganze, der Strom für die Platten und ist ja alles dabei. Das heißt, Sie können, Sie dann umrechnen, was Sie jetzt für einen PC hinlegen. Ja, und dann aber halt, und das ist das Hauptproblem zu Hause, wie viele Minuten haben Sie denn am Tag eigentlich an? Meistens dann nachts aus und tagsüber ist man auch nicht immer so, ja. Und wenn man dann ausrechnet, was Sie jetzt wirklich, sagen wir, in 3, 4 Jahren, was Sie einen Rechner haben oder auch so einen Laptop, wie viel sie, also was da ist, die Stunde.
Wie viele Betriebsstunden kostet, der überhaupt hat.
Ja, dann denke ich mir, sind sie nicht ganz so effektiv wie wir.
Sie laufen rund um die Uhr, ne? Sie
rechnen rund um die Uhr. Ja, ja. Also das heißt, wir sind also in Jülich, sind wir natürlich erstmal ein Rechenzentrum hier für die Wissenschaftler auf dem Gelände. Wir haben über 5.500 Leute, die hier arbeiten in Jülich an verschiedenen Gebieten. Und zu einem Teil wird natürlich die Rechenleistung, die wir zur Verfügung stellen, den Wissenschaftlern hier auf dem Gelände zur Verfügung gestellt. Dann sind wir aber auch deutsches nationales Rechenzentrum. Davon gibt es 3. Das Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart, das Leibniz-Rechenzentrum in München und eben Jülich. Ja, das heißt, Wissenschaftler aus ganz Deutschland oder auch Industrie, wenn sie möchten, können bei uns einen Antrag stellen. Und wenn der dann eben gut genug ist, das wird von einem unabhängigen Gremium begutachtet, ja, was die rechnen wollen, macht das Sinn, haben die sich das ungefähr gut überlegt.
Aber die beurteilen wahrscheinlich nur das Ergebnis, oder? Also wir wollen wissen, ob es morgen regnet, ist.
Ja, man muss natürlich schon nachweisen, dass man das kann.
Ja, gut,
und
klar.
Und so weiter, ja, und dass es alles den Erfolg hat und dass man das auch effizient macht und dann werden eben die Besten ausgewählt. So, so, und der Witz ist, dass wir typischerweise 3-mal mehr Anträge auf Rechenzeit kriegen, als wir den Leuten geben können, weil wir haben, der Rechner ist halt nur so und so groß und es gibt nur so und so viele Stunden im Jahr.
So, und die Anträge sind alle gut genug,
ja,
theoretisch. Also,
ja, ich würde sagen,
wenn wir dreimal so viel Rechner hätten, würden wir auch tatsächlich dreimal so viele Anträge, dreimal so viele Aufträge vergeben können.
Also wenn der Rechner dreimal so groß wäre, könnten wir dreimal so viel rechnen, wenn wir wollten. Ja, ich würde sagen mal,
klar, sie sehen die Anträge nicht.
Das machen auch das machen auch Leute außerhalb des Zentrums. Das soll ja gerade sein, dass wir jetzt hier nicht jemanden Kumpel für Vorzug. Das ist wirklich unabhängige Komposition. Aber ich denke da schon, dass da mal ein Großteil davon schon seine Berechtigung hat. Ja. Und deswegen halt, ja, wollen wir natürlich versuchen, wenn wir sowieso schon einen Kapazitätsengpass haben, das heißt, wir können nicht genügend herausgeben, dass wir es halt wirklich dann rund um die Uhr das laufen lassen, um halt möglichst viel dann für das Geld anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Ja.
Gibt es, haben Sie auch sowas wie, weiß ich nicht, Deputatrechenzeit? Also dass Sie selber rechnen können? Also ich weiß nur, bei manche Observatorien haben das zum Beispiel, dass die Institutsleiter der Observatorien pro Jahr 3 Stunden freihand bestimmen können, wo das Observatorium jetzt hinblickt.
Okay, wir haben also so ein, ich weiß gar nicht, wo da jetzt der Prozentsatz ist, ein kleinerer Prozentsatz, sagen wir mal, einen einstelligen Prozentsatz, der ist natürlich für eigene Arbeiten. Gut, wir brauchen das, um den Rechner ab und zu testen, neue Software einzuspielen, neue Versionen, Fehler zu verbessern oder auch mal so eine wie beim Auto, so eine Wartung. Ja? Macht praktisch schon alle paar Wochen wird mal eine Wartung am Rechner durchgeführt, damit das halt immer wieder schön rund läuft.
Wird denn runtergefahren für alle
anderen? Teilweise, manchmal ist das notwendig. Wir versuchen das nicht zu vermeiden, weil das wirklich dann den ganzen Tag dann wegfällt. Ja. Aber manchmal ist es halt nicht anders, wenn elektrische Arbeiten durchzuführen sind oder gerade an der Kühlung, wo halt Wasser, da muss alles abgestellt werden. Ich meine nicht, dass der Installateur da hingeht und einen Stromschlag kriegt oder so, das muss ja alles gemacht werden. Aber das ist eigentlich, also wie gesagt, deswegen läuft das rund um die Uhr. Es gibt auch hier bei uns einen Notdienst, ja, der dann also wirklich so Rufbereitschaft, der dann halt notfalls nachts um 2 aus dem Bett geklingelt wird, da ist was kaputt, da muss was repariert werden, das gibt es also bei uns auch. Aber das erzeugt eigentlich wieder eine neue Schwierigkeit, ist, wie hält man so eine komplizierte Maschine rund um die Uhr am Laufen? Ja, kann sich ja jeder an 2 Fingern zusammenreimen. Je mehr Teile ich habe, umso größer die Chance, dass einer dieser Teile irgendwann kaputt geht.
Sie brauchen Monitoring.
Das auch, ja. Aber ich meine, das Problem ist auch, wenn ich jetzt eben 1,8 Millionen Rechenheiten habe, dann ist das halt 1,8 Millionen mal häufiger, dass da was kaputt geht. Und zu Hause weiß man das ja auch. Ja, jeder hat das schon mal gehabt, dass die Platte im Laptop kaputt gegangen ist oder sowas. Ja. So, wenn wir jetzt hier 7.000 bis 10.000 Platten haben, ja, dann kann man sich ja statistisch ausrechnen, in der Woche 2 Platten kaputt. So, wie schaffe ich das jetzt, dass ich keine Daten verliere?
Redundanz.
Genau, ja. Das heißt, die Daten werden so gespeichert. Das heißt, wir benutzen, soweit ich das derzeit weiß, so ein RAID 5-System. Das heißt nichts anderes. Man benutzt eigentlich, um die Sachen für 5 Platten zu speichern, speichert man das auf 6. So, und dann tut man die in einem sehr trickigen Verfahren so verteilen, dass also dass über diese 6 Platten das alles verteilt ist. Wenn eine davon kaputt geht, ist genügend Redundanz in den anderen 5, dass man keinerlei Daten verliert. Mhm. Ja, das heißt, was passiert ist, also da geht halt dann so ein Lämpchen an, technisch sagt, oh, ist eine Platte kaputt. Der zieht dann die Platte raus, schiebt eine neue Platte rein, das dauert 10 Minuten, dann der entsprechende das ist ja auch im Prinzip ein Rechner, so ein Datenelement, der tut dann wirklich die Daten wieder herstellen und dann läuft das im Betrieb weiter. So, was natürlich jetzt passieren kann, ist, dass jetzt manchmal 2 Schränke in so einer Sechsergruppe, 2 Platten in so einer Sechsergruppe gleichzeitig kaputt gehen. Kommt nicht sehr häufig vor, aber kann passieren. Vor, ja. Deswegen macht man das. Man macht im Prinzip dann, wir machen nochmal, macht jeder auch und sollte auch jeder zu Hause machen, ein Backup. Ja, also eine Kopie auf eine andere Platte oder wir haben halt so viele Datenmengen, wir benutzen entsprechende Magnetbänder. Ja, da wird also dann jede Nacht von allen wichtigen Daten eine Kopie gezogen. Das heißt, wenn dann halt was kaputt geht, dann gut, dann haben wir wenigstens die Daten von der letzten Nacht.
Dauert aber auch entsprechend lange, das von Magnetband wieder einzuspielen.
Ja, dann das dauert entsprechend länger, aber bevor sie die Daten verloren haben, ja gut, tue ich das halt wieder machen. Und dann für besonders wichtige Daten, wir sind also hier in Jülich, sind ungefähr 35 Kilometer von Aachen weg. Wir haben eine spezielle Netzwerkverbindung mit Aachen und wir tauschen dann jede Nacht die allerwichtigsten Daten aus. Das heißt also, wenn hier mal wirklich eine Riesen...
Mit wem jetzt? Mit der RWTH?
Mit der RWTH, okay. Ja. Also praktisch, also die haben dann haben natürlich nur eine kleinere Menge und die sagen, okay, jetzt die allerwichtigsten Daten von Aachen.
Achso, Sie sind das Backup, verstehe, Sie sind das Backup für die RWTH und die RWTH ist das Backup
für uns. Also für die besonders wichtigen Daten. Das heißt, in dem, sagen wir mal, es könnte passieren, Jumbojet stürzt ab und fällt genau auf unsere Rechnerhalle. So, dann wären wenigstens die allerwichtigsten Daten noch in Kopie nochmal in Aachen, ja. Was dann nicht heißt, dass wir noch nie Datenverlust gehabt haben. Ja? Also es gibt dann solche Fälle, das kann ich mich erinnern, also das war so vor 10 Jahren mal, da wurden also diese Backups gemacht und dann war dieses Bandgerät, was diese Bänder beschrieben hat, das hatte eine Macke. Und das ist aber nicht aufgefallen. Ja, weil halt irgendwie die üblichen Mechanismen, die geguckt haben, ob das alles geklappt hat, irgendwie nicht gegriffen haben. So, und dann ist irgendwann mal so eine Platte kaputt gegangen. Und die Daten, die auf dieser Platte waren, waren halt genau auf den Bändern von diesem fehlerhaften Gerät. So, und dann hat man halt, dann muss halt unser Direktor halt dann arme Wissenschaft anrufen und sagen, ja, sie haben jetzt 2 Jahre umsonst gerechnet, ihre Daten sind leider alle weg. Ach, ja. Das kommt aber ganz, ganz selten vor, aber man kann natürlich nichts hundertprozentig sicher machen.
Das war jetzt der Speicherausfall. Was ist, wenn ihn ein Prozessor abbraucht?
Das ist ganz schlimm. Ja, das ganz Schlimme ist nämlich so, dass was soll das Programm machen? Ja, sie haben jetzt also ihre 100.000 am Laufen. Jetzt sagt dann einer, oder einer ist plötzlich weg. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, man muss jetzt dem Programmierer, der muss das halt einfach auch noch voraussehen. Das heißt, er muss neben diesen ganzen anderen komplizierten Sachen, dass das halt alles gut verteilt ist, schnell genug gerechnet wird, noch genau das macht, was es soll, in der richtigen Reihe, muss er jetzt sich auch noch praktisch das Programm so schreiben, wenn das ausfällt, wird das jetzt auch noch verteilt. Versuchen manche Leute für besonders kritische Bereiche, gut, also wahrscheinlich nicht bei uns, aber ich denke mir halt so im Kraftwerksbereich, wenn ich so einen Kernreaktor steuere, so Steuersoftware oder auch im Flugzeug, da wird man solche Sachen berücksichtigen. Mhm. Wir sagen einfach, das ist einfach, das wird zu kompliziert. Ja, und im schlimmsten Fall verliere ich halt mal die Daten von der jetzigen Rechnung. Die Leute tun ja trotzdem noch über Tage und Wochen rechnen und sie speichern praktisch immer jeden Tag oder alle paar Stunden im Prinzip so einen Stand ab, mhm, praktisch wie weit sie gekommen sind. Und falls dann was kaputt geht, dann fängt man halt wieder da an, sagen wir jetzt im schlimmsten Fall halt so vom letzten Tag und rechnet das nochmal neu. Das ist billiger als jetzt diese extra Aufwand, das zu machen. Auf der anderen Seite versucht man natürlich schon noch, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding kaputt geht, klein zu halten. So, und man benutzt da ein relativ sinniges Verfahren. Also bei diesem Großrechner, der von der Firma IBM ist, hat über die Jahre IBM geschafft, indem sie den Rechner immer wieder beobachtet und da gewisse Daten aufzeichnet, Merkmale zu finden, die einem erlauben, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu sagen, dieses Ding geht morgen oder in der nächsten Woche kaputt. Mhm. Ja, also man weiß es nicht, ob es kaputt geht, aber es ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. So ein einzelner Prozessor, der kostet ja eigentlich jetzt fast nichts mehr.
Stimmt.
Ja, so. Was man dann also macht, ist, es wird also jetzt durch das laufende Beobachten der Maschine festgestellt, jetzt im Schrank 25, siebter Einschub, der dritte Prozessor, der geht nächste Woche kaputt. So, also wird er markiert, wenn der Rechenjob, der derzeit also auf diesem Teil der Maschine läuft, wenn der fertig ist, wird das praktisch so gemacht, dass praktisch die Software, die Jobs auf den Rechner verteilt, auf diesen Abschnitt des Rechners keinen neuen Job lädt. So, dann geht der Techniker rein, öffnet diesen Teil der Maschine, tut die Schublade raus, tut den Chip austauschen, steckt einen neuen rein, das dauert 10 Minuten, schiebt das wieder rein, gibt das dann frei, sagt ausgetauscht und dann kann der im nächsten Schritt praktisch wieder für eine neue Berechnung benutzt werden. Das heißt, indem man immer wir haben ja immer mehrere Jobs gleichzeitig laufen. Das heißt, man kann immer so einen Teil, wo gerade mal kurz nicht benutzt wird, eben da schnell mal eine Mini-Reparatur machen.
Ja, sie tauschen Verschleißteile aus eigentlich, ja, genau, im laufenden Betrieb.
Das im laufenden Betrieb, doof, ja. Und auf diese Weise schafft man das, dass halt, sagen wir mal, also wir haben dann trotzdem noch halt, weil diese Vorhersage nicht jetzt hundertprozentig ist, oder halt irgendwas auch mal einen anderen Teil kaputt geht. Aber auf diese Weise schafft man das, doch relativ einen stabilen Betrieb hinzukriegen.
Ja, das ist wie bei meinem Fahrrad. Ich tausche die Bremsklötze ja auch aus, bevor sie ganz runtergefahren sind. Ja,
das sieht man halt einfach.
Trotzdem reißt manchmal der Baudenzug, aber halt nur manchmal.
Ja, ja. Ja. Und wir haben mal das Problem, jetzt, um beim Auto zu bleiben, dass man halt hingeht und dass dann der Automechaniker seine Software anschließt und sagt, ja, Ihre Kupplung geht in nächsten 2 Wochen kaputt, die tauschen wir jetzt lieber aus. Mhm. Soweit ist man leider, glaube ich, in der Automobiltechnik noch nicht. Ne?
Und wenn, dann ist das nicht ehrlich gemeint. Dann geht es darum, eine Kupplung zu verkaufen.
Ja. Und ich denke, ich weiß nicht, wie hoch da die Fehlerrate ist, also mit der, dass man das falsch vorhersagt, aber weil die Teile eben, wir haben ja sowieso Millionen davon und ein paar Hunderttausend zum, also ein paar Tausend zum, die man dann immer wieder austauscht, ist das halt auch machbar. So, das war wirklich der Speicher, dann die Recheneinheiten selber und dann haben wir noch das Netzwerk. Mhm. Und da ist das witzigerweise schwieriger. Also da ist also vor allem, das ist halt hauptsächlich alles die Verkabelung von diesen ganzen einzelnen Schränken und dann eben, wo dann das Kabel in den Schrank reingeht. Das gibt halt Steckerverbindungen, die sind immer schwierig. Und da ist es halt so, dass halt, ja, wenn da was kaputt geht, da muss halt dann wirklich der Steckverbindung und auch das Kabel ausgetauscht werden. Und da kann man das nicht vorhersagen. Und deswegen macht man das dann typischerweise so, dass man dann hier die Redundanz hat. Und wir haben also typischerweise immer mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr, redundante Verbindungen. Mhm. Das heißt, wenn während eines Programmberechnung das kaputt geht, dann habe ich halt dann nur noch die halbe Netzwerkleistung. Das heißt, ich kann noch fertig rechnen, die Daten werden sehr schnell ausgetauscht, aber ich kommt typischerweise fertig, ja, und auf diese Weise. Und dann hat man halt alle paar Monate, ja, muss dann halt dann wirklich das ausgeschaltet werden, neue Netzwerkkabel gezogen werden oder mal halt größere Rechner sein, wo da jetzt laufen, die Prozessoren kaputt gehen, da ist wahrscheinlich irgendwas in dem Einschub, dann da tauscht man mal den ganzen Einschub aus und da muss natürlich dann der ganze Rechner mal runtergefahren werden. Ne? Aber das ist ja 2-3 Mal im Jahr oder so.
Warum wollen Sie alle 5 Jahre einen neuen Rechner haben?
Weil der nach 5 Jahren hoffnungslos veraltet ist. Die Rechnerentwicklung, das sieht man ja auch zu, wenn man sich tatsächlich PCs anguckt oder Handys oder so, wo ja auch so Prozessoren drin stecken. Ja? Nach 3-4 Jahren gibt das einfach praktisch für den gleichen Preis irgendwas, was halt mindestens 3, 4, 5 Mal besser ist. Und halt, wenn man auch sagt, ja, okay, jetzt, ja, auch wenn das jetzt nochmal Aufwand kostet, das auszutauschen, aber wir wollen ja mehr Leuten noch mehr Rechenmöglichkeiten fürs gleiche Geld geben, ja, dann wird sich aber schon aus rein finanziellen Gründen sich das bieten, dass ja, ich bin immer auf dem neuesten Stand, damit ich für das Geld, was jetzt jedes Jahr vom Steuerzahler kriege, auch die maximale Leistung jage. Und weil die Rechenentwicklung halt mal so furchtbar schnell ist, heißt das halt alle 3, idealerweise, meistens wird es 4 oder 5 Jahre, wird so ein Rechner dann ausgetauscht.
Welche Teile genau tauschen Sie dann aus?
Komplett.
Komplett. Inklusive Schrank und allem, was da so rumsteht.
Manchmal, also es kommt darauf an, also diese wirklich Höchstleistungsrechner, jetzt die auf dem nationalen Niveau oder so, das sind Einzelstücke. Mhm. Ja. Das muss man komplett austauschen.
Was passiert dann mit den alten Geräten?
Verschrottet, nehme ich an. Also teilweise benutzt das die Firma wieder, um halt andere Rechner, die noch bei anderen Kunden stehen, als Ersatzteillager wird das dann teilweise benutzt. Aber oft ist das halt wirklich, das will keiner mehr haben. Und das kann man nicht auch mal einfach so, okay, dann sagen wir, da geben wir halt so ein paar Schränke an eine Universität oder sowas. Sie brauchen typischer Wasserkühlung, der Strombedarf ist ziemlich hoch. So ein Schrank wiegt dann gleich mal 2 Tonnen oder so. Das hat nicht jeder hat praktisch auch so eine Halle oder so. Das kann man sich nicht einfach in die Garage stellen oder sowas. Auch wenn das toll wäre, ich habe so einen Supercomputerschrank zu Hause.
Statt Heizung.
Ja, den könnte man prima zum Heizen benutzen. Aber der hat ja Starkstromanschluss und wie gesagt, die sind wassergekühlt, weil sonst schaffen sie es gar nicht mehr, ja, so ein Großrechner da die Hitze abzuführen und so weiter. Ne?
Wo genau läuft die Wasserkühlung lang? Also welche Teile werden da gekühlt?
Also ist unterschiedlich. In den mehr Standardsystemen, was also beispielsweise auch jetzt einmal in der Bank oder in so einem großen Webhoster oder also einem großen Rechenzentrum stehen, macht man das meistens so. Der Rechner wird gekühlt, indem diese Lüfter sind. Das macht er meistens auf den Krach, weil das den ganzen großen Lüfter ist. Und um das zu unterstützen, tut man in der Tür dieses Schranks im Prinzip eine Wasserkühlung einbauen. Das heißt, die Luft wird eingesaugt und während die praktisch durch die Tür durchströmt, fließt die an kalten Röhren vorbei mit kaltem Wasser und wird dadurch dann auch noch in dem Sinne gekühlt.
Also eigentlich eine Kaltluftkühlung, wenn man so will.
Also eine Wasserluftkühlung, ja. Das heißt, man hat also die Luft wird gekühlt, indem man Wasser nutzt und so weiter. Das heißt, man braucht aber entsprechend dann halt nebenan oder wir uns dann unten drunter im Keller entsprechende Kaltwasseranlagen. Und da habe ich das war mir auch nicht so bewusst. Es ist anscheinend unheimlich schwierig, Hochqualitäts-Kaltwasser herzustellen. Der Witz ist, damit das
halt effektiv kalt sein, dachte ich.
Ja, hatte ich auch immer gedacht. Ja, wie schwierig kann das sein? Ja. Das Problem ist aber, damit das Ganze halt vernünftig läuft und auch der, weil das ja so eine Rückkopplung ist und das halt das nicht überhitzt und so weiter, darf der Druck nur in ganz gewissen Bereich sein und die Temperatur halt auch nur vielleicht, sagen wir mal, 1 Grad abweichen. Und um praktisch jetzt halt Wasser, das halt durchfließt, immer also genau zu einer also sehr engen Temperaturbereich mit einem ganz gewissen Druck zu erzeugen, das ist halt die Schwierigkeit. Sieht man schon zu Hause, wenn man sagt, ja okay, ich will jetzt einfach nur, dass meine Dusche immer genauso schön meine 37 Grad hat.
Haben auch einen Durchlauferhitzer, nehme
ich. Ja genau, und dann dort unten meine Frau sagt, ach, hier spüle ich, ja, und schaltet unten die, macht das Wasserhahn auf, um die Spülwasser abzuleiten und ich stehe dann oben, im Kaltwasser, ja, und gut, das hat man hier natürlich. Hier versucht man solche Effekte zu minimieren, aber es ist halt anscheinend unheimlich schwierig. Ja. Und deswegen ist gerade dieser ganze Kühlaufwand ist sehr aufwendig. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, ist, je aufwendiger dieser Kühleffekt ist, umso mehr Strom brauchen Sie für diese ganze Geschichte, um zu kühlen.
Ich wollte gerade sagen, mein Durchlauferhitzer hat, glaube ich, 27 kW. Wie viel hat Ihrer hier in Jülich?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das Problem ist natürlich, Strom ist teuer.
Wie viel Strom brauchen Sie?
Also wir haben hier, unsere Rechnerhalle hat derzeit so eine, für alle Rechner, alle Platten, alle Kühlung zusammen 6 Megawatt. Da kann sich mal keiner vorstellen.
Das ist aber nicht die Dauerleistung, die das Ding. 6 Megawatt.
6 Megawatt, ja.
Was man durchaus erhitzt.
Ja, also und man einfach nur, das kann sich immer schwer vorstellen und das denke ich, wie ich mir es am einfachsten vorstelle, ich glaube, das hilft den meisten Leuten, ist, sagen wir, wenn man Großkundenrabatt hat, ja, bezahlt man trotzdem für ein Megawatt typischerweise in Deutschland 1 Million Euro im Jahr. Das heißt, wir haben allein Stromkosten für die Rechner von 6 Millionen Euro.
Ja.
So, und davon, ja, wenn man sagt, okay, ein Drittel ist typischerweise, brauche ich für die Kühlung. Ja, gut, dann bezahle ich jetzt 2 Millionen nur für die Kühlung und habe dann noch nichts erreicht. Also ich habe noch nichts gerechnet und habe keine Resultate. Das heißt, ein Großteil der Forschung heutzutage geht auch, das nennt dieses Green Computing und so weiter. Mhm. Wie schaffe ich das jetzt praktisch, das halt ohne Kühlung oder mit weniger Kühlung auszukommen? Oder wie schaffe ich halt Rechner zu bauen, die halt nicht so heiß werden und so weiter? Und weil man halt, wenn man das eben halt, sagen wir mal, doppelt so gut schafft, hat man schon die Hälfte des Geldes gespart. Und da kann ich dann wieder in bessere Hardware oder mehr Hardware stecken. Und das ist ein großes Problem. Ja? Wir können einfach, kann ich sagen, okay, ja, wir kaufen jetzt einen tollen neuen Rechner. Gut, also sonst hat es 6 Megawatt, hat es halt dann 8 oder 10. Ja, weil wir hat... Wenn ich dann zu unserer Verwaltung gehe, ich sage, ja, wir brauchen jetzt, unsere Stromrechnung sind mal 4 Millionen Euro mehr, das macht euch doch nichts aus oder so. Ja? Oder vor allem, man muss erstmal diese 4 Megawatt erstmal ans Gebäude rankriegen. Das ist ja nicht so, dass man ja einfach mehr so eine Verlängerungssteckdose aus dem Baumarkt reinsteckt. Ja. Das sind ja armdicke Kabel, Starkstrom, da muss also hier Kraftwerkstechniker ankommen und das ist eine Riesenaktion.
Sie haben auch kein eigenes Kraftwerk, Sie nehmen den aus dem Netz, den Strom?
Also wir hatten eine Zeit lang mal welches, aber heutzutage ist es einfach günstiger, einfach ganz normal, einfach schon so einen Großkundenrabatt kriegen wir das rein. Es gibt Überlegungen, aber aus einem anderen Bereich. Das Problem ist, es gibt ja selbst im öffentlichen Netz immer das Problem, dass auch mal ein Stromausfall passieren kann.
Sie haben keine USV?
Das kann man nicht.
Das also ist eine 6 Megawatt Menge, USV.
Sie bräuchten so viel Batterien, das geht nicht. Das heißt, was wir haben, ist im Prinzip, wir haben eine kleinere Anlage, die im Prinzip hauptsächlich die Platten schafft. Das machen wir die Platten, weil wir die Daten wollen wir nicht verlieren. Die Daten sind das Wichtigste.
Geordnet runterfahren.
Dass man die Platten, wenn man einfach eine Platte ausschaltet, das kennt man jetzt zu Hause, einfach Rechner ausschalten, können die Daten korrupt sein. Das heißt, wir müssen genügend Daten haben, um unsere ganzen 9.000 oder 10.000 Platten geordnet runterzufahren. Vielleicht noch ein paar wichtige Steuerrechner, aber so diese, einfach der Großrechner mit seinen 88,8 Millionen, den lässt man einfach, der fällt runter. Ja. Und damit man aber FNL da vielleicht ein bisschen unheimlicher ist, hat man mal die Idee, das hat man mal durchgerechnet, wenn man so ein kleines Blockkraftwerk sich herstellen würde, das so ein Megawatt, dann könnte man auf die Dauer, weil man erstmal das als selber produziert, ja, da Geld sparen, weil das muss ich schon, diese 1 Megawatt muss ich nicht einkaufen und hätte dann aber auch dieses 1 Megawatt, falls halt das öffentliche Netz ausfällt, dann praktisch als Puffer, ja, als Stromversorgung. Und da gab es, glaube ich, eine Studie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt geplant ist, aber da wird langfristig drüber nachgedacht, wahrscheinlich jetzt die nächsten paar Jahre, aber wenn hier wieder mal ein größerer Umbau ist, neue Recherhalle oder so.
In spätestens 5 Jahren.
Nee, da kam ja nur 9 Rechner. Also ich glaube, ja, ich denke, dass die Rechnerhalle ist jetzt 10 Jahre alt. Die wird schon noch 10, 15 Jahre halten müssen. Dann kann man sowas nachdenken, dass dann sowas passiert.
Wie viele Jobs pro Maschine haben Sie hier eigentlich gewöhnlicherweise? Also es sind ja nicht alle 1,8 Millionen Prozessoren mit einer Aufgabe beschäftigt, oder? Kommt das auch vor?
Es kommt manchmal vor. Also wir haben, ich würde sagen, in der Woche sind das mal 3, 4, 5 manchmal Jobs, die dann wirklich die ganze Maschine auch ausnutzen.
Was sind das dann für Jobs?
Also was wird das da sind, also es ist witzigerweise, hat man am Anfang gedacht, es können jetzt nur gewisse physikalische Programme machen oder nur Chemiker. Aber weil das natürlich auch sehr interessant war, gab es verschiedene Untersuchungen drüber und es zeigt sich eigentlich, dass es aus jedem Fachbereich Problemstellungen gibt, die sich sehr gut eben halt durch 1,8 oder 2 oder 5 Millionen mal teilen lassen und machen kann. Also das heißt, es gibt eine Unterscheidung innerhalb der Chemie. Es gibt gewisse chemische Simulationen oder chemische Berechnungen, die wir nennen, das können nicht skalieren. Also die können halt dann nur auf 1000 oder nur 500 Rechenkern gemacht werden. Und andere, da klappt das wieder wunderbar. Das heißt, es gibt also nicht sagen, okay, also wir wissen halt von Klima, von Ingenieurproblemen aus der Medizin, Physik, Chemie, gibt es immer wieder Problemstellungen, die das dann alles ausnutzen können. Und also da gibt es eben keinen Unterschied. Aber so der Standard ist eigentlich eher, sagen wir, auf dem Großrechner, würde ich sagen, die benutzen dann einen Schrank und der Schrank hat also 64.000 Recheneinheiten oder mal 2, 4, 8 Schränke. Aber das sind ja auch schon mehrere 100.000. Ja, das ist schon immer noch sehr groß. Wir haben ungefähr 150 Benutzergruppen, die auf den verschiedenen Rechnern hier vom Forschungszentrum von Deutschland, von Europa, die da bei uns rechnen. Und die Gruppen sind unterschiedlich groß. Also es gibt so Kleinprojekte, wo halt die 2 Leutchen an so einem kleinen Programm arbeiten. Mhm. Und dann gibt es halt wirklich so große internationale Projekte, wo wirklich 50 Leute an so Riesensachen Human machen. Deswegen
Brain oder sowas.
Zum Beispiel, ja, oder andere wichtige, ja, gerade im physikalischen und im Chemiebereich. Medizin haben wir ja eben Human Brain. Wir haben auch Schadstoffausbreitung im Boden, neue Materialien, Medikamente. Also es ist sehr, sehr breit gefächert, was wir hier arbeiten. Und es ändert sich auch laufend, weil eben halt, wer einen Antrag stellt, ja, und halt da begutachtet wird und angenommen wird, der kann dann bei uns auch rechnen. Also es gibt dann Leute, die rechnen sehr viel, sehr lange.
Was heißt sehr lange? Wie lange ist so eine Rechendauer? Ist das, reden wir über Stunden, Tage, Wochen?
Also wir haben einfach, um den Datenverlust einzuschränken, zwingen wir die Leute, sie dürfen nicht länger als 24 Stunden rechnen. Mhm. Ja, das heißt, sie müssen dann mindestens, ja, weil nach einmal am Tag dann die Daten abspeichern und müssen praktisch dann einen zweiten Rechenjob losschicken, wenn sie nicht fertig sind, der dann auf diesen Datenaufsatzpunkt wieder aufbaut. Das hat sich einfach so über die Jahre herausgestellt. Das ist, glaube ich, also wir typischerweise können wir garantieren, dass es halt nächsten Tag läuft. Und dann verlieren die Leute nicht so viel. Und auf diese Weise, ja, manchmal brauchen die Leute, weil es ist natürlich klar, man muss das wieder extra programmieren. Ja, wie speichere ich die Daten möglichst schnell, effizient ab? Das ist ja auch nochmal ein Aufwand, das alles auch wieder auf die Platten zu speichern, was meistens nicht sehr schnell geht, weil so Platten speichern, weil Plattenspeicher langsam sind. Und man möchte natürlich jetzt viele, nicht noch jetzt noch Zeit verschwenden, wenn man sagt, ich habe so nur 24 Stunden, will ich ja da nicht jetzt 8 Stunden davon jetzt Daten speichern und lesen. Ne? Aber bei 24 Stunden ist halt das, kann man sagen, okay, das hat noch Verhältnis, dass sich das Ganze noch rentiert und auf der anderen Seite verlieren die Leute, falls mal was passiert, nicht so viele Daten. Aber wir wissen, Leute, die arbeiten, dann wollen jetzt eine bestimmte Fragestellung lösen und die tun dann jetzt in 24-Stunden-Jobs ein halbes Jahr lang rechnen. Ja? Und gut, die kommen nicht jetzt jeden Tag dran, aber sagen wir jeden zweiten Tag. Also die tun da schon Millionen von Stunden verrechnen, ne? Um irgendwelche ganz wichtigen neuen physikalischen Erkenntnisse oder Materialien herauszufinden.
Wenn jetzt also irgendwelche Wissenschaftler von irgendwoher sagen, so, wir brauchen jetzt, keine Ahnung, 3 Wochen Rechenzeit bei euch auf 100.000 Prozessoren, kommen die dann mit einem fertigen Programm, also kommen die mit einer fertigen Software oder kommen die zu Ihnen und sagen, ich wüsste gerne, wie sich der beste Witz der Welt in den westlichen Gesellschaften ausgebreitet hat. Schreiben Sie mir doch mal ein Programm. Also lösen Sie auch dieses Programmierproblem oder
sind Sie nur der Betreiber? Also auf dieser Ebene ist das eigentlich so, dass die Leute über Jahre schon, weil da muss man sich auch Expertise aufbauen. Ja, die haben also dann, ja, was ist jetzt eine jüdische Forschergruppe, die sagt, wir machen jetzt neue Effekte für Magnetplatten und dann verschiedene Materialien machen. Dann bauen die sich ihren Programm zusammen und die tun das über Jahre pflegen. Also wir sagen typischerweise gesagt, ein Rechner ist eben so nach 4-5 Jahren veraltet, aber die viele von den Rechenprogramme, die bei uns noch eingesetzt werden, die sind teilweise 20 Jahre alt, die halt immer wieder an die neuesten Rechner angepasst wurde. Aber da steckt so viel Wissen und so viel Erfahrung drin, das kann man nicht mal so schnell austauschen. Gut, kommt man immer wieder, ja, neue Leute, die sich da reinarbeiten, aber nicht auf diesen Großrechnern. Man fängt also klein an und arbeitet sich dann hoch. Auf diesen Großrechnern, das sind also, wie gesagt, Codes, die es schon lange gibt und auch Leute, die genau wissen und auch abschätzen können, wie lang die Berechnungen sind. Wir helfen eben, wie gesagt, oft eher. Ich sage, es kommt jetzt eine neue Rechnergeneration und die hat halt leicht andere Eigenschaften. Und wir helfen dann den Leuten, jetzt ihr Programm an diese neue Rechner anzupassen. Oder eben mein Team ist eben so verantwortlich, ja, ist es nicht schnell genug? Ja, wo ist jetzt das Problem und wie kann ich das noch schneller machen?
Ja, kann man das eigentlich immer? Also ist nicht, irgendwann ist doch eine physikalische Grenze erreicht. Also es geht ja nicht immer schneller, oder?
Ja, klar. Ja, also ich denke,
also Sie haben Lichtgeschwindigkeit und Sie haben Widerstand auf der Leitung. Das
ja,
sind
schon,
ja schon mal die Grenzen.
Ja, aber das Algorithmische dürfen Sie nicht vergessen. Ja, es gibt eben hunderte von verschiedenen Arten, ein gewisses Problem zu lösen. Und das muss natürlich auch ein bisschen auch an den Fähigkeiten des Rechners angepasst sein und so weiter. Und manchmal, das ist allerdings das Schwierigste, ja, dass man versucht natürlich erstmal zu sagen, okay, ich lasse das so, wie es ist, ich tue dann so ein bisschen nur an den Stellschrauben, ja, anstatt halt jetzt eben, mein Fabrikbeispiel wieder, anstatt 10 Leuten, die ausladen, die den Bahneingang, nehme ich halt 20 und dadurch schaffe ich das und so weiter. Manchmal kann ich das durch ein bisschen verschieben und anderen Einteilungen oder jetzt irgendwie was Neues einzuführen, dass die Pakete halt schnell von der Halle von hier nach da gebracht werden, bringen einen neuen Kran rein, dann geht schneller. Kann ich das Programm schnell genug machen? Also so 10-20% finden wir eigentlich in den meisten Fällen oder so. Gut, wenn wir es optimiert haben, die nächste Stufe wird natürlich dann schwieriger. Und das ist diese berühmte Ingenieurregel 10-90-20-80. Also es ist, am Anfang braucht man 20% Aufwand, um 80% rauszuholen.
Das Pareto-Prinzip,
genau. Ja, und dann später irgendwie muss ich dann 80% reinstecken, um dann nur noch 20% rauszuholen. Das wird halt immer, man muss praktisch dann auch irgendwann wissen, jetzt bringt es nicht mehr, dann muss man halt aufhören. Das ist auch so eine, ja, so ein Gefühl zu kriegen, ja. Ja. Und dann heißt es halt manchmal, okay, wenn es jetzt die Stellschrauben nichts bringen, dann muss ich mir neue Verfahren ausdenken, das anders zu berechnen, auf andere Art, damit ich das halt wieder schneller werde. Und da kommen zum Beispiel dann unsere Algorithmiker ins Spiel. Also Algorithmus ist praktisch, nennt man die Abläufe von diesen Rechenbefehlen, die so ein Programm ausführt. Und Algorithmiker, die beschäftigen sich halt mit effizienten Algorithmen, um gewisse Fragestellungen oder neue Verfahren, um gewisse Fragestellungen zu berechnen. Ja, und da wird halt immer wieder überlegt, okay, wenn ich jetzt die Daten vielleicht so speichere, dann könnte ich das dann da schneller machen. Oder wenn ich jetzt hier das nur, ab und approximiere, das ist aber gut genug, aber das ist halt dann doppelt so schnell, als wenn ich jetzt genau ausrechne und so weiter. Ja, also da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Irgendwie geht es immer schneller. Es ist immer die Frage, wie viel Aufwand will man das Ganze halt da stecken. Aber je größer das Problem ist und je mehr zu berechnen ist, umso mehr, ja, also wenn Leute eben jahrelang rechnen, kann ich auch mal 2-3 Wochen mehr Zeit nehmen, zu versuchen, das zu verbessern oder eben noch länger, ja, weil eben, wenn das mal da ist, dann können das ja nicht nur diese Gruppe, sondern das kann auch dann auf anderen Rechnern ja genauso eingesetzt werden. Ja? Das ist immer so ein bisschen, da kommen wir in dieses Themenbereich rein. Das kostet jetzt Millionen. Ne? Allein ihr Strom kostet ja 6 Millionen. Ist das Ganze überhaupt wert? Ja, und da haben wir natürlich mit als Rechenzentrumsbetreiber oder überhaupt so Programmierer für so High-Performance-Computing das große Problem, dass wenn unser Rechner toll läuft, löst das überhaupt kein Problem. Ja, also wir brauchen nur Strom und Zeit.
Stimmt.
Ja, der Nutzen kommt durch die Leute, die uns benutzen. Ja, es ist so ein indirekter Effekt. Ja, also der Supercomputer ist toll, weil er dann hilft, irgendwie ja, die neue Behandlung gegen Alzheimer zu finden oder ein neues Medikament oder eine bessere Wettervorhersage. Mhm. Und das hat dann wieder einen sozialen Nutzen. Aber es ist immer nur dieser indirekte Effekt, was halt aus unterschiedlichsten Gründen, man sieht halt nicht den direkten Effekt, ah, ich stecke was rein, ich kriege das raus, super.
Genau, ja, was haben Sie denn eigentlich schon erfunden, Herr Mohr?
So, ja, nix. Na, so, und wir helfen halt nur den anderen, das zu machen.
Ja.
Und das wird witzigerweise, das, was ich nie verstanden habe, irgendwie nur als, also nicht so toll angesehen. Ja? Der Witz ist jetzt aber, wenn wir eine Verbesserung finden, ja, du das alle unsere Anwender, also meistens allen Anwendern helfen. Das hat einen Multiplikatoreffekt. Mhm. Das heißt, alles, was wir verbessern, hat nicht Auswirkungen, also zwar nicht eine direkte Auswirkung, aber es verbessert die direkten Auswirkungen von zig anderen Leuten und von vielen. Ja, das heißt, wenn man praktisch da ein bisschen sagt, okay, wir haben den neuesten Rechner, wir haben hier genügend Leute, die Rechner betreuen, das ist gut angelegtes Geld, weil man da eine Grundlage schafft. Es ist wissenschaftliche Infrastruktur. Ja, und ich glaube, auch ein Normalbürger ist klar, dass es in einem Staat wichtig ist, gute Infrastruktur zu haben. Ja, wenn ich keine.
Aber ist es doch auch so. Alles darf teurer werden, nur der öffentliche Dienst nicht. Ist
ja,
doch genauso. Die Leute geben immer mehr Geld für Autos aus, aber wehe, die Müllabfuhr wird teurer.
Ja, oder ich denke es eher, bei Infrastruktur habe ich jetzt nur gedacht an die Autobahnen und Brücken. Ja, da ist das so großer Sanierungsbedarf, aber irgendwie hat man da, ja, obwohl einem klar ist, ja, wenn jetzt die Autobahn gut läuft, wird der Bahnverkehr doppelt so toll gehen, ja, und das hätte einen riesen Effekt. Aber weil das eben jetzt die Autobahn nicht die verbessere, erstmal einfach nur eine verbesserte Autobahn habe, tun sich die Leute schwer damit, einfach diesen indirekten und den Multiplik, und man hilft nicht einen, sondern hilft diesen ganzen 100.000 Leuten, die über diesen Abschnitt fahren. Und so ähnlich ist es mit unseren Rechnern. Ja, alles, was wir verbessern und verstecken, hilft im Prinzip anderen Leuten, aber halt immer nur indirekt. Ja, und das ist.
Ist das frustrierend?
Ja. Und dann kommt dann dieser andere Effekt dabei, dass durch diese Technologieentwicklung, ja, dass halt nach 5 Jahren alles verantwortet ist und wir halt nach 5 Jahren kommen. So, und jetzt wollen wir wieder, sagen wir mal, 50 Millionen und wieder neu. Aber du hast doch ja schon einen Rechner gekauft, ja? Ich meine, das kennt ihr ja zu Hause. Brauchst du schon wirklich ein neues Handy?
Ja. Ja, die anderen. Sind Sie sich eigentlich im Klaren darüber, dass auf ihrem Pulli das Hashtag HPC Matters steht? Das passt gerade sehr schön.
Ja, das ist Absicht.
Okay.
Also ich bin auch beteiligt an der Organisation von großen Fachkonferenzen in unserem Bereich. Und da gibt es also eine berühmte, das ist die berühmteste in unserem Fachgebiet, das ist die Supercomputing, so nennt sich die. Die gibt es seit über 25 Jahren, ist immer in den USA. Da treffen sich jedes Jahr 10.000 Fachleute, die mit solchen Systemen zu tun haben. Und
Sie leiten die doch.
Ich werde die 2017 leiten. Also ich werde bin der General Chair und werde das leiten. So. Und das Problem ist ja kein deutsches Problem, das gibt es halt weltweit. Ja? Und in den USA gab es eine Zeit lang, weil halt in den USA die Konferenz ist, das Problem, da gab es halt wieder die üblichen Fälle, dass ein paar Regierungsangestellte von der Regierungsbehörde, die sind dann irgendwie zur Konferenz nach Las Vegas gefahren und haben da irgendwie natürlich auf Steuermittel war eine Dienstreise und dann ist rausgekommen, die haben dann abends dann aber irgendwelche wilden Partys gefeiert mit und ich weiß nicht was alles. Und dann ist wie üblich, dann wird natürlich immer dann, ja, also da haben ein paar Regierungsleute oder ein paar, ja, Bundesangestellte über die Stränge geschlagen, also müssen alle Bundesangestellte jetzt wirklich an die Kandare gelegt werden. Und sowas ähnlich war es dann auch, was den Effekt hatte, dass natürlich dann viele Leute nicht zu dieser Konferenz hinfahren konnten. Und dann war so die erste Idee, wir müssen einfach nochmal der Öffentlichkeit, in den USA im Speziellen, aber inzwischen ist natürlich auf der Ebene klar machen, wie wichtig wir eigentlich sind. Und dann eben, sag ja, HPC, High Performance Computing. Und dann ist die Idee dieser Kampagne geboren, HPC Matters. Und da wird seit 2-3 Jahren, haben wir da jetzt eine spezielle Gruppe, also das ist im Prinzip Kommunikationswissenschaftler und also, wie sagt man, PR-Leute im Prinzip, ja, die halt dann halt jetzt wirklich versuchen, in verschiedenen Gelegenheiten, in Fernsehsendungen, im Netz, in Zeitschriften und so weiter, Artikel zu machen, die einfach nochmal zeigen, wie wichtig heutzutage dieses Supercomputing ist für das tägliche Leben. Und es gibt Beispiele eben, wenn man diese ganze Kette zusammennimmt, aber das Schlimme ist halt, den meisten Leuten interessiert das eigentlich gar nicht. Ja? Also ich meine, die freuen sich, dass sie nachgucken können,
wie das Wetter morgen
ist, aber wie das passiert und dass da vielleicht ein Supercomputer, das aber letztendlich ist das halt Problem, dass halt gerade viele von diesen Sachen, die in dem Bereich Sachen halt öffentliche Forschung sind und halt aus Steuermitteln sind. Das heißt, der Normalbürger bezahlt dafür und deswegen denkt man eigentlich, okay, dann müsste er sich eigentlich dafür dann interessieren, wie sein Geld ausgegeben wird. Und es gibt eben viele, viele Sachen und jeder versucht, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für seinen Bereich zu kriegen und so weiter. Aber deswegen halt diese Kampagne HPC Matters. Und das war eigentlich nur für ein Jahr gedacht, aber weil das eigentlich sehr gut ankam, haben wir das jetzt so als Grundidee der Konferenz genommen. Und da gibt es jedes Jahr dann entsprechende begleitende Werbemaßnahmen und so weiter, werden Videos gemacht und so weiter.
Was bedeutet eine solche Konferenz zu leiten? Also was ist da der Job genau? Also Sie sitzen da ja nicht und hauen mit dem Hämmerchen aufs Ding und sagen, Ruhe, Ruhe.
Ja gut, es muss halt wie üblich, wenn man halt so eine Konferenz organisiert, es muss das Programm ausgewählt werden, ja, also ein interessantes Programm muss zusammengestellt werden und es wird halt typischerweise wie in der Wissenschaft üblich, also Leute reichen Beiträge ein und andere Kollegen bewerten das und werden dann ausgewählt. Und das muss einfach organisiert werden. Dann muss eben halt Verträge gemacht werden mit dem Hotel, mit der Halle, wo das stattfindet und so weiter. Das Besondere an der Konferenz ist eigentlich, dass das die Community, also die Rechenleute selber organisieren. Das sind also Freiwillige. Das ist also nicht eine Firma, die das dann macht und als Service praktisch dann verkauft, sondern so im Großen und Ganzen wird das praktisch jedes Jahr, findet sich da eine Gruppe von Leuten zusammen, die sagen, okay, wir machen das jetzt eben nächstes Jahr oder in 2 Jahren.
Grassroots-Bewegung.
Ja, so ungefähr. Und was eigentlich gang und gäbe ist im wissenschaftlichen Bereich, es wird immer Workshops, Symposia und so weiter gemacht. Das Problem ist nur halt, wenn das halt mal ein bisschen ausufert. Und bei SC ist halt, es sind 10.000 Teilnehmer. Da kostet dann allein das Essen am Tag $1 Million, um die ganzen Kaffeepausen und Mittagessen zu bezahlen und so weiter. Dann muss das halt, ja, man muss Hotelbetten für diese 10.000 Leute organisieren, muss überhaupt einen Ort finden, der das Ganze irgendwie handhaben kann. Und weil das ja auch die Leute eben freiwillig nebenbei machen, ist dieses Komitee, der da mithelfen, relativ groß. Das sind also 500, 600 Leute, die es jedes Jahr an so einer Sache arbeiten.
Das heißt, auch das ist wieder Programmierung auf eine gewisse Art und Weise.
Es ist im Prinzip Organisation, Kreativität, also es passt eigentlich zusammen. Ja. Und das Witzige ist, was manche Leute dann gar nicht, ja gut, ich gehe halt zu dieser Konferenz hin. Ja. Und dass das Arbeit ist, weiß auch jeder, weil da jeder schon mal einen Geburtstag organisiert hat. Mhm. Aber praktisch, was das wieder bedeutet, genau wie beim Supercomputing, ja, ich weiß, was das für meinen Rechner bedeutet, aber was bedeutet für 1,8 Millionen? Ja, ich habe schon mal ein Treffen mit 10 Leuten organisiert, was bedeutet das für 10.000. Jeder weiß, es ist mehr, aber dass es ein ganzes Stück mehr ist und dass die Komplexität und die Schwierigkeit ansteigt mit der Zeit, ist vielen Leuten nicht klar. Also eine witzige Nebengeschichte zum Beispiel. Wir haben ein halbes Jahr vorher nochmal das große Planungs- und Organisationstreffen. Das heißt, da treffen sich also ein Großteil dieser Freiwilligen für eine Woche in einem Hotel, meistens an einem Veranstaltungsort, um halt das nochmal die letzten Sachen alles zu organisieren.
Das ist dann schon eine Konferenz in der Größenordnung.
Das sind, wie gesagt, für eine Woche 400 Leute. Und wenn ich hier gucke, wie zum Beispiel eine andere Fachkonferenz hier für kleinere Gebiete in Europa, das sind typischerweise 200, 300 Leute bekommen. Das heißt, unsere Planungstreffen für die ist größer wie die, also wirklich allein die Organisation des Planungstreffens ist schon so viel Aufwand, was andere Leute für die ihre Konferenz
auch Konferenz.
Haben. Ja. Also, und das ist einfach wieder einfach so faszinierend auch. Ja. Also ich bin einfach fasziniert von diesen großen, komplexen Problem. Ja, also mir macht das Spaß, haben Sie auch mal gesagt, ja, mit diesen riesen, komplizierten, teuren Maschinen rumzuspielen zu dürfen. Und hier ist halt auch wieder, ja, das ist also, das ist faszinierend, da mal jetzt, ein Event zu organisieren für 10.000 Leute. Was steckt da dahinter?
Haben Sie ja keine Angst vor?
Nee.
Respekt.
Das ist, denke ich, halt einfach so dieser, vielleicht, weil ich Programmierer bin. Mhm. Ja, wir haben ja schon drüber geredet. Ja, man ist jetzt nicht eingeschränkt. Also wie groß das Problem sein kann, also es gibt zwar irgendwo Grenzen, aber die sind ziemlich weit weg. Ja, und ich kann im Prinzip am Computer alles machen. Also, und ich habe über 20 Jahre gelernt, natürlich klein angefangen, wie man Sachen strukturiert, organisiert. Und wenn ich das mit 1,8 Millionen Rechnerkern machen kann, dann kann ich das auch mit 500 Freiwilligen. Mhm. Ja, es ist halt einfach nur, und es gibt halt auch Erfahrung. Ich meine, das wird seit 20 Jahren gemacht. Es ist ganz klar, was zu tun ist, an welcher Zeit. Es gibt Ablaufpläne. Und mein Hauptproblem derzeit ist eigentlich, ich fange jetzt an, mein Komitee zusammenzusuchen. Also ich suche mir jetzt jemanden, der ist verantwortlich fürs Programm, einer fürs Finanzen, einer für die lokale Organisation und so weiter. So, die suchen sich dann wieder ihre Leute, die dann halt im Programm, der ist einer für die wissenschaftlichen Vorträge, einer für die Tutorials, einer für die Workshops, einer und so weiter zuständig. So baut man sich auch so eine Hierarchie auf. So, und der Witz für mich ist jetzt einfach, wenn ich meine richtigen 10 Leute finde, die für mich die Teile machen, dann gucke ich nur zu, wie meine 10 Leute die Arbeit erledigen und ich gebe dann noch, machen wir lieber so und das Konferenz-T-Shirt, das nehmen wir lieber blau statt orange, also die ganzen wichtigen Entscheidungen. Ja. Und ja, das heißt, wenn ich das richtig hinkriege, ist der Rest ein Kinderspiel.
Sie sagten gerade, man fängt ja klein an, organisiert man einen Geburtstag und so. Erinnern Sie sich noch dran, was Ihr erstes Programm war?
Ich kann mich noch erinnern an das erste Programm, das ich in meinem Programmierkurs an der Uni schreiben musste. Das war, man hat ein Polygon vorgegeben. Also das ist irgendwie vierten Grades oder so, dann sagt man irgendwie, also irgendwas mal x hoch 3 plus was anderes mal x hoch 2 und dann gibt es diese Polygone und dann sagt man, wie heißt der Faktor? So, und dann musste man dann für einen gewissen Wertebereich von hier nach da ausrechnen, was ist der Maximalwert. Das heißt, man hat so eine Schleife, geht halt, rechnet jedes Mal das Polygonwert aus, guckt nach, ist er größer als der vorher. Und wenn ja, merke ich mir das und so sage, ja, das war der größte Wert. Und das war das erste Programm, was ich damals schreiben musste. Das ist aber so lange her, da. Also,
wüssten Sie heute noch, wie man sowas schreibt?
Ja, klar. Ja, okay. Ich programmiere immer noch.
Sie programmieren immer noch. Das ist jetzt nicht, dass Sie aus der Produktion praktisch raus sind und nur noch verwalten, was die anderen tun.
Nee, deswegen bin ich halt wahrscheinlich auch nach 20 Jahren nur noch Wissenschaftler. Weil wenn ich jetzt weiter, würde ich Abteilungsleiter werden und Institutsleiter. Und klar, man tut dann auch noch Wissenschaft machen, indem man andere Leute anleitet und so weiter, aber macht die selber nicht mehr. Mhm. Und das wollte ich eigentlich nicht. Deswegen habe ich mir eigentlich bewusst in dem Sinn, praktisch geparkt auf der Höhe. Also ich bin zwar Gruppenleiter, ich habe also 10 Leute, die unter mir arbeiten und so weiter und ich habe gewisse administrative Aufgaben, aber die sind alle noch sehr technisch. Also ich bin halt dafür verantwortlich, als Anträge zu schreiben, um Fördergelder zu beantragen, aber das ist ja natürlich auch der technische Begründung und so weiter. Also aber ich muss natürlich immer noch, weil sich gerade diese Rechnertechnik so weiterentwickelt, ich muss ja wissen, was ich rede, wenn ich Vorträge halte oder sonst was. Oder wenn ich meine Leute anreise. Deswegen, wenn es geht, ich habe natürlich nichts mehr so viel Zeit wie früher, aber versuche die Sachen schon noch selber auszuprobieren und ab und zu wenigstens mal ein bisschen zu programmieren.
Ja. Was war das Letzte, was Sie programmiert haben?
Das war also ziemlich kompliziert, oder nicht immer so kompliziert, aber es ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Die Software wird immer komplexer, ja, besteht aus vielen kleinen Programmen, die dann zusammenarbeiten und so weiter. Und es wird immer schwieriger, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt an einen, kommt so ein neuer Rechner, wird da und ich muss diese Software jetzt alles installieren. Ich muss das zur Verfügung stellen, dass es den Benutzern der Rechenanlage zur Verfügung stellt. Das heißt, ich muss in einer gewissen Reihenfolge Schritte ausführen, damit das Ganze halt möglichst optimal und schnell auf den Rechner, wie sagen, installiert wird, also auf den Rechner gebracht wird. Und wir arbeiten da mit einer Gruppe zusammen aus Belgien, die dann jetzt wieder Spezialprogramme schreibt, damit man möglichst einfach Software auf dem Rechner installieren kann, damit die auch zusammenpasst und genau funktioniert. Und
Metaprogrammierung eigentlich.
Sowas, wenn man will. Es gibt immer eine Software, also das ist halt, Software ist unbeschränkt. Ja. Man kommt irgendein Problem, merkt, wenn man das automatisieren kann, warum soll ich das selber machen? Nee, da schreibe ich ein Stück Software dafür. Ja, das ist... ja, und da habe ich dann, letztes Wochenende, habe ich versucht, da für 2-3 Programmpakete rauszufinden, wie durch die am besten also installieren und wie kriege ich das hin. Also das brauche ich auch, wenn ich dann ab und zu wieder mal was, also wirklich handwerklich mache oder kreativ mache. Weil dann glaube ich jetzt so, deswegen, ja, so rein chefmäßig jetzt dann nur noch Sitzungen leiten und das wäre nicht mein Ding. Da
haben Sie es drauf angelegt, hier am Supercomputer zu arbeiten?
Nee.
Als Sie jung waren, was wollten Sie werden, als Sie klein waren?
Ich wollte Architekt werden. Ich wollte auch Architekt werden. Also ich wollte schon immer kreativ, ja.
Aber ich wollte schon immer Kunsthandwerk machen.
Nee. Also ich sage mal, meine Idee war im Prinzip, ich wäre so einer, der dann halt Staudämme entwirft und Brücken. Und ich bin halt dann mal in Südamerika, baue einen neuen Staudamm und dann hier. Und später kann ich mit meinen Enkelin fahren und dann steht halt ein Schild, gebaut von Bernd Mohr oder sowas. Und dann, ja, wie war das eigentlich? Ich war im Gymnasium. Naturwissenschaftlich eigentlich ganz gut, ganz gute Noten für Physik, Chemie, Mathematik und so weiter und hatte dann mich irgendwie mit dem Physiklehrer angefreundet und der sagte, ja, da gibt es in, also in Schweinfurt, das ist in Nordbayern und so eine Stunde weg Erlangen, da gibt es eine Universität und die haben so einen Tag der offenen Tür und da ist er hingefahren und ob ich nicht Lust hätte, mit ihm da hinzufahren und dann gucken wir uns halt da die verschiedenen Physik und so weiter da alles an. Und da kamen wir hin und da gab es halt das Institut für mathematische Maschinen und Datenverarbeitung in Erlangen.
Mathematische Maschinen.
Und Datenverarbeitung, ja. Und ja, und habe das halt da gesehen und die hatten da überrechnet und sagte, ach, das ist eigentlich auch ganz interessant. Und wie es dann drauf kam, dann zu überlegen, was für ein Studienfach, dann dachte ich auch, ja, so Informatik, das ging damals in den 60er Jahren ganz so los, das wäre eigentlich auch ganz interessant. Und die andere Geschichte war, das glaubt man mir heute gar nicht mehr so richtig, ich war ein wahnsinnig schüchterner Mensch, also dieser berühmte Nerd halt, ja, so sozial, nicht unbedingt so auf dem neuesten Stand und ja, und wollte eigentlich nicht so viel mit Leuten zu tun haben. Und dann dachte ich mir, wenn ich da jetzt eben mit Computer lerne. Ich sitze in meinem Büro und ich muss mich nur mit dem Computer rumschlagen und der tut mir nicht widersprechen und nix und so weiter. Und das ist doch toll. Ja, und dann habe ich halt, das war damals noch relativ einfach, da bin ich am ersten Tag da nach Erlangen gefahren, habe mich da eingeschrieben, da gab es noch keinen Numerus Clausus und keine zentrale Studienvergabe und so weiter und habe dann da studiert und das hat viel Spaß gemacht. Und dann sind halt das diese Sachen, die im Leben passieren und man fragt sich, ist das jetzt Schicksal, Zufall oder was? Es gab in Erlangen in den 60er, 70er Jahren, nee, es war dann, Entschuldigung, 70er, 80er Jahren, war ich ein bisschen älter, schon eine Gruppe, die sich mit Mehrprozessorsystemen beschäftigt hat. Die haben also damals schon gesehen, irgendwann braucht man was, dass man halt eigentlich nichts mehr genug ist, man muss mehrere. Und das war damals total exotisch. Ja, da gab es wahrscheinlich weltweit nur wenige Gruppen, die das gemacht haben. Es gab also auf jeden Fall nicht zu kaufen. Und ich komme aus einer einfachen Verhältnissen. Ich musste Geld verdienen. Ich habe einen Hiwi-Job gesucht und dann diese Gruppe hatte dann halt eine Stelle frei, wo man helfen konnte bei Forschungsarbeiten an diesen Mehrprozessorsystem. Und dann, wie ich dann da war, dann hieß es dann irgendwann, ach ja, du warst ganz guter Hiwi, willst du nicht dann mal eine Diplomarbeit machen? Die Diplomarbeit fertig, oder ach ja, wir haben gerade so ein Forschungsprogramm, möchtest du dir auch nicht da eben deine Doktorarbeit in dem Programm machen? Und bin dann so, ohne es zu wissen, aber praktisch dann in diesen Bereich reingerutscht, also in dieses Parallelrechnen. Damals hieß es noch nicht High Performance Computing, einfach halt nur Parallelrechnen oder Mehrprozessorrechnen. Aber das war damals schon also ja an vorderster Front und die neuesten Sachen. Und das war sehr faszinierend. Es gibt nicht viele Leute, die sich da wirklich auskennen. Also wir suchen händeringend da immer wieder Leute, die ja, die sich da auskennen, die wir da einstellen können eigentlich.
Was genau muss da die Qualifikation sein? Also was ist der Knackpunkt? Woran scheitern viele, die sich...
Das ist einfach ein Thema, wo sich Leute nicht vorstellen können, dass das wichtig ist. Ja, Leute sagen natürlich, okay, ja, ich will natürlich, gut, Computer kann sich jeder vorstellen, aber die wollen dann irgendwas machen mit Webentwicklung oder Smartphones, Mobil, Programmierung und so weiter, weil sie sehen, ah ja, das ist im täglichen Leben, da vielleicht bestimmt ein hoher Bedarf. Sowas Nerdiges oder Wissenschaftliches oder sowas, da kommt man erst in zweiter Reihe drauf. Ja. Das heißt, wir brauchen auch nichts Spezielles. Also ich meine, wir brauchen halt Leute, die ja gut, sag mal, gut programmieren können. Also wenigstens in dem Bereich, wo ich arbeite, halt, es geht halt um Programmieren. Uns ist inzwischen klar, dass wir den Leuten im Prinzip das eigentliche High-Performance-Computing-Sachen beibringen müssen. Es gibt zwar an den Universitäten, denke ich, inzwischen heutzutage, weil halt eben jeder Rechner, ja. Es gibt keinen Einprozessor-Rechner mehr, ja. Jeder PC, jeder Laptop ist ein Quad-Core und so weiter. Ja. Deswegen wird grundsätzlich schon auch jetzt an den Unis schon gelehrt, wie kann ich, wie parallel programmieren, wie kann ich jetzt mehr Recheneinheiten effizient auslasten, aber da redet man halt von einem Rechner, das ist halt mal 4 oder 8 oder 16 Cores, aber halt nicht in dem 1,8 Bereich.
1,8 Millionen.
Ja, aber die grundlegenden handwerklichen Sachen sind die gleichen. Ja, das heißt, jemand muss einfach Interesse mitbringen, und dann kann er, ja, dann bringen wir eben den Rest bei. Ja, was heißt das jetzt mit 100.000 oder Millionen zu arbeiten? Und dann kann man dann reinarbeiten. Also ich habe immer wieder Forschungsgelder, wo ich die Hälfte von meinem Team wird im Prinzip durch Forschungsarbeiten finanziert. Und das ist jetzt nur in dem Bereich Softwarewerkzeuge, um andere wissenschaftliche Anwendungen zu optimieren. Ja. Das Witzige, das ist halt schon so speziell, da gibt es, ich würde sagen, sag mal jetzt im Westen, also Europa, USA, gibt es da 2 Dutzend Forschergruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. So speziell ist das. Die kenne ich alle persönlich. Oft war ich bei denen schon zu Hause, kenne die in ihre Familien. Gut, ab und zu kommt halt mal ein neuer Student oder ein neuer Doktorand mal rein oder sowas. Aber das ist so eine eingeschworene kleine Gemeinschaft, wo man sich kennt. Wir sind aber händeringend gesucht. Also, ja, weil jeder eben diese riesen Rechner hat. Jeder läuft an das Problem dann wie durch den effizienten Nutzen. Dann ruft man uns an. Da gibt's eben nicht viele. Und deswegen bin ich heutzutage und so viel eben, ich sitze in meinem kleinen Kämmerchen und habe mit niemandem zu tun. Ich bin also jetzt 2-mal im Monat unterwegs in der ganzen Welt. Überall, wo es große Rechner gibt. Ja, USA, China, Japan. Ja, es gibt es jetzt auch in Südafrika, Südamerika fängt an, Brasilien, Argentinien, Chile und helfen den Leuten, da ihre Programme zu optimieren und so weiter, weil eben händeringend da Experten in dem Bereich gesucht wird. Und hatte ich mir auch nicht vorgestellt, dass es mal so weit kommt. Ich freue mich natürlich, weil ich wollte ja als Architekt in der Welt rumreisen, jetzt als Computermensch rumreisen, aber ich dachte halt nicht, also wie ich das Informatik angefangen habe und Computer, dass es halt in diese Richtung geht, hatte ich mir nie und nimmer träumen lassen. Und das ist natürlich ist ein Traum wahr geworden. Ja. Und dann hier nach Jülich bin ich auch durch Zufall gekommen und dass ich das dann auch wieder hier auch zu praktisch einer der deutschen und europäischen Hauptzentren der Supercomputing Parallelrechner entwickelt. Es war damals zwar auch schon, also es war ja damals schon ein nationales Rechenzentrum, aber das war noch so, bevor dieses HPC wirklich so eingeschlagen hat und so weiter, ja. Das war auch ein mehr oder weniger fast Zufall, ja. Und jetzt, ich meine, ich will ja nie mehr wieder weg. Ja, warum sollte ich? Ja, egal wo ich hingehe, ist ein Abstieg, ja, weil woanders ist es nicht so toll wie hier.
Haben Sie damals, als sie in dieses Parallelrechnen überhaupt eingestiegen sind, hat damals irgendwann schon mal jemand damit gerechnet, dass wir irgendwann mal 1,8 Millionen...
Was ich weiß noch damals...
Also so als wahnsinniger Traum oder so.
Also als Doktorand haben wir uns rumgeschlagen. Da ging das zum ersten Mal dann Zweierpotenzen von 64 auf 128. Ja, also über 100. Ja, und da haben wir uns schon die Köpfe zerbrochen, wie schaffen wir das nur? Ja? Und dann hat man vorausgedacht, ja gut, irgendwann mal in 10 Jahren wird es dann vielleicht mal Rechner geben, die dann 1000 haben. Aber das war noch die Zeit in den 80ern, 90ern, wo man einfach nur den Einzelrechner hatte. Mhm. Ja, gut. Und wir haben dann im Prinzip größere Rechner und leistungsfähigere gebaut, indem man halt nicht jetzt 100 zusammengeschaltet hat, sondern 1000. Und das Problem war dann hauptsächlich noch ein Problem, wie kann die miteinander kommunizieren und so weiter. Aber es gab einen langsamen, aber einen linearen Anstieg. Also es ist halt jedes Jahr ein bisschen mehr geworden. Man hat halt wieder mal ein paar dazugenommen. Und das Problem war jetzt eben durch diese Geschichte, dass man jetzt eben zu diesen Mehrprozessorsystemen ausgegangen ist. Und da kommt jetzt witzigerweise nicht so, okay, man hat angefangen mit 1, dann mit 2 und dann als nächstes hat man 3 gemacht und dann 4, sondern ja, man von 1 auf 2, dann von 2 auf 4, von 4 auf 8, man hat verdoppelt. Und dann kommt diese berühmte, obwohl das immer jeder schwer vorstellen kann, aber diese Verdopplungsgeschichte, auch was dieses exponentielle Wachstum. Ja, und das ist 2003 passiert. Das heißt, in den 90er Jahren, da hatte keiner über diese Verdopplung nachgedacht, sondern jeder hat linear gedacht. Und dann hat man gedacht, ja klar, es wird irgendwann mal 10.000, mal 50.000 geben. Und wie schaffe ich das jetzt, wenn ich mir das angucken will? Mein Bildschirm hat ja nur 1000 Zeilen. Und also das war damals der große Kniff. Und wir haben dann, wir wollen das grafisch darstellen, wie so ein Rechner abläuft, und wir malen im Prinzip eine Linie farbig, ja, die praktisch dann, die Zeit läuft von links nach rechts, und dann kann man verschiedene Pixel benutzen und dann sagt man, okay, am Anfang mache ich jetzt einlesen, das mache ich rot, dann mache ich Berechnung, mache ich gelb, und dann sehe ich praktisch schon die Linie, was dann ein Rechner macht. Und wenn ich dann jetzt 100 habe, mache ich halt 100 Linien und dann kann ich das vergleichen, machen jetzt alle zum gleichen Zeitpunkt und so weiter. So, und dann haben wir gesagt, okay, so ein Bildschirm hat damals so typischerweise 1024 mal irgendwas gehabt, was machen wir, wenn jetzt der Rechner mehr als 1000 hat? Ja, und da hatten wir uns also wirklich wochenlang, tagelang, monatelang das Problem. Und ich sagte, und heutzutage haben wir eben 1,8 Millionen und wir sind ja nicht mal der Größte. Also der größte Rechner, der ist von der gleichen Bauart, der steht in Lawrence Livermore in den USA, die haben nochmal viermal größer, das heißt, die haben 6 Millionen Rechenprozessor, die laufen lassen können. Die chinesische, der größte japanische, der K-Computer, der hat, glaube ich, auch so um die 7 Millionen. Also es ist also in dem Millionenbereich.
Das heißt, Sie haben noch eine Kleinrechenanlage hier.
Wir sind in den Top 10, was ja auch was ist. aber ganz vorne mitschlagen können wir nicht. Also gerade die Chinesen und die Japaner stecken da immer ziemlich viel Geld rein und die Amerikaner auch immer wieder da.
Und wie groß wird denn Ihr nächster dann?
Ja, hoffentlich größer. Es ist schwer zu sagen. Also der Rechner wurde jetzt erst praktisch vor 1-2 Jahren installiert. Das heißt, den haben wir schon noch 2-3 Jahren. Und es ist derzeit wirklich schwer herzusagen, wie sich dieses weiterentwickelt, die Rechnerentwicklung in 5 Jahren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon mal Faktor 10 mehr.
10, Entschuldigung, 10.
10 bis 50 mehr haben, ja.
Wow. Ist dem Ganzen irgendwo eine Grenze gesetzt?
Manche Leute sagen, ja, ihr spinnt. Das wird nicht gehen, weil man kann nicht jedes physikalische Problem beliebig aufteilen. Aber bis jetzt geht's noch. Aber es ist so die Frage praktisch. Das ist halt immer mal so eine Entwicklung hat, die immer wieder halt ansteigt und ansteigt. Die Erfahrung lehrt, irgendwann flacht das ab oder geht auch wieder nach unten. Da wir aber in unserem Höchstleistungsrechnerbereich in den letzten 30 Jahren eine lineare Steigung hatten, denkt natürlich jeder, es geht jetzt erstmal so weiter. Ja. Ja, aber es nähern sich die Anzeichen, es könnte jetzt langsam mal uns die Luft ausgehen. Bloß das hat man vor 10 Jahren auch schon gesagt und dann findet doch wieder einer irgendwas und eine Möglichkeit, das wieder anders zu machen. Aber irgendwann ist Schluss. Ja.
An welchem Punkt mehren sich die Anzeichen? Also wem geht da die Luft aus? Ist es die Physik, die es einfach nicht schafft, das zu kühlen oder schnell also genug die Elektronen flitzen zu lassen? Oder
also das größte Problem, das uns ganz bestimmt irgendwann, aber das haben wir glaube ich noch so 15 Jahre, wenn ich so die Hardware Geschichten richtig im Kopf habe und bedeute, wenn man das ja immer mehr verkleinert, irgendwann ist dann so eine Rechenoperation, die durch so eine Leiterbahn gemacht wird, praktisch so kleiner als Atom, das geht nicht. Ja. Also irgendwann schon vorher kommt man in Bereiche, wo man das einfach nicht mehr verkleinern kann, weil es physikalisch nicht mehr geht. Und soweit ich eben weiß, haben wir da noch so, ja, also sagen wir noch 10 Jahre, schafft man das noch ein bisschen zu verkleinern und deswegen dann hat er da noch dann doppelt so viel Recheneinheiten auf so einen Chip unterzubringen und so weiter. Das heißt, wir haben noch aber dann ist Schluss. Dann geht's nicht mehr. Ja,
und dann?
Ja, dann, gut, dann muss man halt dann, dann ist man an der Stelle, wo man sagt, okay, man ist ja immer verkleinert, schafft man das auf die gleiche Fläche und mit dem gleichen Strom ungefähr dann eben halt Faktor 10 mal mehr zu rechnen und so weiter alle 5 Jahre. Dann kommt man halt an den Punkt hin, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt wirklich mehr will, dann brauche ich halt doppelt so viel Fläche und doppelt so viel Strom. Und dann muss man das, ich kriege es halt nicht mehr umsonst in dem Sinne. Mhm. Ich kriege die Steigerung nur noch, indem ich dann auch wirklich mehr dafür bezahle. Ja, das, so kann man sich, also derzeit ist es so, dass wir sagen, okay, in unserer Fabrik, ja, wenn wir nicht genügend haben, tun wir einfach dann nach ein paar Jahren doppelt so viele Leute einstellen und bezahlen denen nur noch die Hälfte.
Ja.
Ja, und so bei unseren Rechnern ist das halt so, ja, wir praktisch, wir haben dann eben eine gewisse Anzahl mehr, aber weil wir weniger Strom, die Kosten bleiben gleich, werden wir immer billiger. Und das wird halt irgendwann zu Ende sein. Das heißt nicht, dass wir dann weitere Rechenleistung kriegen, es wird uns halt noch viel, viel mehr kosten, Strom, Geld, und sonst was
mäßig. Und irgendwann lohnt es sich vielleicht auch gar
nicht mehr. Und irgendwann lohnt es sich also nicht mehr. Wobei es immer schwer zu sagen ist, eine wissenschaftliche Erkenntnis, wie viel ist die wert?
Ja.
Ja, und dadurch mir auch selber, ja, die Frage kann, glaube ich, auch niemand beantworten. Ne? Aber wenn ich dann wieder sehe, wie viel Geld in zum Beispiel so ein in dem LHC gesteckt wird, ja, die lachen über unsere 5 Megawatt, ja, nur um dann noch ein Teilchen rauszufinden. Also kriege ich wahrscheinlich wieder böse Briefe oder Kommentare von den Physikern, aber. Ja, also ich glaube einfach, man kann immer wieder das begründen, dass es gewisser Aufwand notwendig ist und manchmal halt auch mehr Aufwand notwendig als vorher, ja, weil einfach gewisse Probleme einfach gelöst werden müssen. Aber die Frage ist natürlich, wie kommen wir weiter ohne, also praktisch, ja, können wir es schaffen irgendwie, diese schöne, tolle Entwicklung, ja, die halt seit über 30 Jahren immer wieder mehr Rechenleistung fürs gleiche Geld bietet. Also wir haben, also bei uns, wenn man so das durchlegt, ist das so, dass alle 11 Jahre die Rechenleistung vertausendfacht wird. Das war jetzt über 3 Jahrzehnte, also über 33 Jahre so, dass praktisch 11 Jahre später man für das gleiche Geld ungefähr und für den gleichen Strom eine Maschine gestellt, die 1000-mal leistungsfähiger war. Das war nicht nur, muss man ganz fairerweise sagen, nicht nur, also jetzt Intel oder IBM, die tolle neuere Maschinen gemacht hat, das war ungefähr die Hälfte davon. Die andere Hälfte kommt davon, dass sich Programmierer neue Arten ausgedacht haben, Sachen noch schneller, besser zu berechnen. Also die eine Hälfte kommt durch die Hardware, so ein Faktor, ja, 50 bis 100, eine andere Hälfte kommt durch neue Methoden, neue Algorithmen, um was besser zu machen. Und beides ist notwendig. Ja. So, aber die Frage ist, ja, wo geht's weiter? Ja.
Das würde aber bedeuten, dass Sie in 11 Jahren dann auch wirklich 1000-mal so schnell rechnen.
Das ist die Hoffnung. Ja, also das ist, wir rechnen dann immer die SI-Einheiten, das ist Mega, Giga und so weiter. Also jetzt die derzeitige Phase, wo wir sind, ist Peta. Computing oder wir sagen immer Beta-Flops, das ist auch so witzig, das ist glaube ich die einzige Wissenschaft, wo Flops was Positives sind, weil da steht für Floating Point Operationen pro Sekunde. Also
was genau ist das?
Eine Floating Point ist halt eine Gleitkommazahl, ja, und wir machen halt viele Berechnungen, das heißt wir können jetzt ja eine Addition von 2 Zahlen wenn man das eine pro Sekunde macht, wäre ein Flop und wir sind halt jetzt im Petaflop-Bereich, was heißt 1 mal 10 hoch 15, was ist, also mal, muss ich selber überlegen, immer, also hoch 9 ist eine Milliarde, hoch 12 ist eine Billion, ist eine Trillion, also eine Trillion Operationen pro Sekunde, die wir da rechnen können.
Das nächste Mal 1000, weiß ich noch nicht mal mehr, wie es heißt.
Das ist das berühmte Exaflop und Exascale Computing und das wäre dann halt dann, ja, die dann, die, was ist das, Quintillion, ne? Quattrillion. Ne? Also ja, genau. 10 hoch 18, das ist so, 10 hoch 18 ist bei uns so der Punkt. Und der Witz ist, und da merkt man, dass es die ersten Anzeichen gibt, wenn man eben diese Linie macht, hätte es diesen Rechner 2019, müsste es diesen Rechner 2019 geben. Es scheint so, wir haben jetzt 2015, es ist noch 4 Jahre. Ja, man weiß nicht, was passiert, aber es scheint so, dass das nicht zu halten ist. Es wird also den ersten Rechner wahrscheinlich eher 2020, 2021 geben, also 2 bis 3 Jahre Verspätung, was schon heißt,
Plateaubildung.
Ja, es flacht langsam ab oder es verlangsamt sich. Und witzigerweise ist es keine Technologiefrage. Ja, also wir wissen heute schon durch Projektion, weil ich meine, man weiß ja ungefähr, welche Chips man ungefähr in ein paar Jahren fertigen kann und so weiter und so weiter. Man könnte so einen Rechner hinstellen, wenn man wollte. Das Problem ist nur, dass man es halt nicht fürs gleiche Geld machen kann. Also wenn man schafft praktisch diesen Leistungsfaktor 11, aber nicht fürs gleiche Geld. Ja, man müsste ein ganzes Stück mehr Geld hinlegen, vor allem im Strombedarf. Also derzeit hat so ein großer Rechner so um die 10 bis 20 bis 30 Megawatt, wenn man wirklich sagt, den Top-Schnellsten der Welt. Ja, und wenn man das jetzt mit heute Technologie oder was man halt sagen wir, in 4 Jahren wahrscheinlich schaffen kann, hätte man so einen Rechner 200 bis 250 Megawatt. Was jetzt nicht so viel ist, wenn man halt nicht drüber nachdenkt, dass der 250 Millionen nur Strom kostet. Ja, und dann hat man noch keinen Rechner. Also nur der Strom, wenn man dann halt jetzt dann den 4 Jahre lang betreibt, hat man praktisch eine Milliarde
Strom.
Euro Stromkosten.
Das muss man dem Steuerzahler erstmal
und erklären. Und das kann man derzeit niemandem zumuten oder das ist es halt einfach nicht mehr wert.
Ja? Ist die Frage, was dann die Rechensekunde kostet oder Minute? Oder
könnte man normal ausrechnen.
Nee, Stunde pro Prozessor hatten wir.
Aber weil es ist halt eben... Ja. Es wird es mehr kosten, weil sonst wäre es ja eben nicht teurer. Ne? Und es ist eben im Faktor, also sieht man, 20 hat man und bei 200 ist man so ein Faktor 10 ist man noch entfernt. Ja? Also das heißt, so ein Faktor 100 hinzukriegen in diesen 10, 11 Jahren oder 500, das wird man noch hinkriegen, aber diesen Faktor 1000 wird es nicht ganz schaffen. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es immer schwieriger wird, Programme halt auf dieser Ebene noch zum Laufen zu kriegen, weil es eben halt, ja, da muss ich dann ja nicht mehr dann 2 oder 5 Millionen mal das ganze Problem aufteilen, sondern halt eben auch nochmal Faktor 10 bis 100 mehr, dann sind wir eben halt beim 100 Millionen Bereich. Und da wird es dann, irgendwo ist halt auch mal eine Grenze,
der wird schwierig. Der Vorstellungskraft.
Ja. Die man ja, und was man dann halt dann macht, ist, okay, damit kommt man noch eine Stufe weiter, dass man sagt, okay, heutzutage hat man halt Simulationsprogramme auf den Rechnern, die halt ein gewisses Problem lösen, was ich jetzt Atmosphäre, Wind, dann eins für Wassertemperatur, Boden. So, und wenn ich jetzt aber das Klima will, muss ich jetzt, was man bis jetzt macht, ist halt die Werte einzeln berechnen und dann die Daten zwischen denen austauschen und immer wieder im Kreis. Man kann das aber auch jetzt die alle gleichzeitig laufen lassen. Das heißt, die Idee ist, man teilt dann den Rechner ein. In einem läuft halt dann läuft das die Atmosphärensimulation, auf dem anderen die Landsimulation, auf dem anderen die Wassersimulation und so weiter. Und dann koppelt man die und die tauschen praktisch ja, während der Berechnung schon die Daten auf. Mhm. Und auf diese Weise ist auch wieder der ganze Rechner ausgelastet. Und weil man das jetzt nicht mehr nacheinander macht, sondern gleichzeitig, schafft man auch jetzt wieder die Sachen schneller zu rechnen. Das Problem ist jetzt wieder nur, ja, jedes von diesen Problemen ist schon kompliziert genug. Und wenn ich jetzt diese Sachen zusammenkopple, wird halt auch die Programmierung dieser gekoppelten, nennt es dann Multiphysics oder Multi-Sachen, auch wieder schwieriger. Ja? Also irgendwo wird es halt nicht einfacher.
Wenn Sie diesen einen großen Rechner in einzelne Rechner aufteilen, also virtuelle Rechner sozusagen, könnten Sie nicht auch alle großen Rechner zusammenstecken? Und daraus einen Meta-Rechner
könnte man bauen. Machen, wird auch immer wieder versucht. Das Problem ist nur, je weiter die auseinanderstehen, umso länger dauert das Signal zur Kommunikation.
Ja.
Und wenn ich mal, sagen wir mal, jetzt, es macht, also wir sind inzwischen schon in Geschwindigkeiten und Bereiche, dass das halt was ausmacht. Ob ich jetzt mit dem Schrank, der 40 Zentimeter nebendran steht, kommuniziere oder mit dem nächsten Rechner in Aachen, der 30 Kilometer weg ist. Die Verzögerung ist schon wieder so viel, dass sich das einfach nicht mehr lohnt.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja. Und es kommt drauf an, also für gewisse Probleme. Es gibt Probleme, also, das sieht man ja auch Internet und andere oder große anderen Buchungssysteme oder so. Die sind weltweit vernetzt, aber da kann man sich das leisten. Aber bei so einem engen.
Naja, wir sehen es ja zum Beispiel beim Börsenhandel, dass Rechner da in die Börse gestellt werden, damit die Wege tatsächlich nochmal eine 100. Sekunde
kürzen. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Stimmt, ja, Sie haben recht. Ja. Und dann muss man auch mal denken, zum Beispiel, was auch jetzt immer irgendwie, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt so ein Banksystem oder auch so ein Websystem, da laufen auch Millionen Anfragen, aber die haben nichts miteinander zu tun. Ja, ich musste einfach nur sehr viele abarbeiten, aber jeder für sich genommen, die haben, ja, das Problem ist bei unseren Berechnungen, ich habe halt immer auch diese Millionen von Berechnungen, aber die haben miteinander zu tun. Ich brauche, um hier weiterzukommen, brauche ich die Werte von dem anderen. Also dieser Datenaustausch und die Rate des Daten ist viel höher als bei anderen Problemen. Oder die haben das überhaupt keinen. Ja, und wir haben das. Und deswegen ist die Kommunikation so wichtig. Und witzigerweise würde ich auch sagen, von den Kosten her, ja, also praktisch, wir hatten. Also das Netzwerk ist genauso wichtig und kostet auch genauso viel wie der ganze Rest vom Rechner und so weiter. Ja. Es geht sogar schon los, dass man, das ist jetzt auch wieder so eine Energiegeschichte, ist, weil man immer schneller rechnen wollte, hat man über Jahre hinweg spezielle Chips entwickelt, die halt noch schneller mit weniger Strom rechnen können und hat ein bisschen so diese Daten aus den Augen verloren. Und heutzutage geht also fast mehr Strom praktisch jetzt, Sie müssen ja praktisch so ein Zahlen dann von der Platte einlesen in den Speicher, von dem Speicher jetzt ins Rechenwerk laden und Sie brauchen jetzt inzwischen mehr Strom, um die Bits von so einem Speicherzelle in das Rechenwerk zu laden, als für das Rechnen selber. Das kostet inzwischen 10-mal mehr. Ja, und wir reden jetzt dann hier von Tausendsteln oder wahrscheinlich Millionsten Millimetern, wo sie jetzt ein paar Stromeinheiten bewegen müssen. Aber das kostet ihnen mehr Energie, als jetzt damit zu rechnen. Und das ist das. Und deswegen, ich sagte, man muss immer kompakter werden und also da. Die Idee ist gut und für einige Probleme wird das gehen, die eben halt, sagen wir, sehr lose gekoppelt sind oder sehr unabhängig voneinander, wo ich einfach nur viel rechnen muss, aber die nicht viel zu tun, miteinander zu tun haben. Aber die meisten Probleme sind so eng gekoppelt, da kann ich mir das leider nicht leisten. Und deswegen auch die Zentralisierung in diese Rechenzentrum, dass man sagt, ja, anstatt jetzt, dass jede Uni da halt so einen kleinen Rechner kriegt, kauft man lieber einen großen, der dann auch große Probleme machen kann. Und aber auch halt jetzt irgendwie 100 kleine gleichzeitig. Aber ich kann halt beides. Ja. Was ich habe, wenn ich jetzt 100 verteilte hätte, nicht, kann ich nicht die zusammenschalten, das geht halt nicht. Ja. Und auch die Betriebskosten werden halt niedriger, weil ich halt jetzt nicht 100 kleine Mannschaften an jeder Uni brauche, die dann sich um Kühlung und sonst was kümmern, sondern halt hier nur eine etwas größere Mannschaft, die sie aber halt dann macht. Und deswegen wird es halt auch dann wieder effektiver. Der Zugang zum Rechner basiert, also macht eigentlich jeder übers Internet. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt wie bei der Astronomie jetzt zu dem Fernglas da hinfahren müssen und dann durchgucken müssen, sondern die sitzen zu Hause im Büro, tun sich übers Internet an unseren Rechner einwählen und dann da halt die Programmentwicklung machen und da starten. Ja, das geht halt wunderbar. Ja, also wir haben zwar hier, wir geben auch Führungen und die Leute können mal in die Rechnerhalle gucken und so weiter, aber es gibt also jetzt eigentlich keinen Grund dafür. Ja, das könnte also im schwarzen Keller stehen, weil man muss die nicht sehen oder so. Oder die Dinge. Es ist einfach nur, weil die Leute erzählen wollen, für was ihr Geld ausgegeben wird. Und es ist manchmal ganz nett, wenn man sieht, wie groß das ist, weil es dann wenigstens noch ein bisschen die Leute sagen, ah ja, wenn das so groß ist, dann muss das viel Geld kosten. Aber es ist erstaunlich langweilig, wenn man, es sind einfach halt große Metallschränke, die meistens dann halt auch wegen Kühlung dann verkleidet sind. Das heißt, man sieht keine Kabel und sonst was, sind einfach nur schwarze, blanke Schränke. Man hat keine Lämpchen, die da rumblinken wie früher, weil die kosten ja noch nur wieder Strom. Das heißt, sind einfach nur große schwarze Schränke, die in der Halle rumstehen und das ist es.
Es flog vor ein paar Monaten mal durchs Internet ein Foto von einem Rechenzentrum, ich glaube, es war von Google, Könnten die im Prinzip dasselbe machen wie Sie hier oder sind das andere
die Rechner machen oder dasselbe. Andere Architekten?
Die machen dasselbe.
Die machen dasselbe. Das heißt, die tun auch möglichst viel Prozessoren im kleinen Raum zusammenbringen, die auch wieder möglichst wenig Strom brauchen. Sie haben ein bisschen weniger, witzigerweise, wenn man denkt, da kommt, muss das ganze Internet dahin geschickt werden, die bearbeiten das. Ja. Aber witzigerweise sind die Netzwerkansprüche geringer als bei uns. Also bei uns sind halt eben mal die Millionen alle miteinander rechnen und alle gleichzeitig. Und hier sind einfach nur die einzelnen Anfragen, die dann rein und rausgehen. Das heißt, sie haben mehr Netzwerkkapazität, um ins Zentrum und aus dem Zentrum rauszukommen. Aber der eigentliche Rechner selber ist, also sind die Netzwerke meistens nicht ganz so leistungsfähig wie unsere. Dafür sind ihre, also ich glaube, die haben wahrscheinlich, die geben keine Zahlen raus, aber man kann das so überschlagen. Und wir wissen, dass zum Beispiel so ein Google-Rechenzentrum, obwohl das auch sehr energieeffizient ist, so um die 30 bis 60 Megawatt, so dass sie in diesem Bereich sind. Das heißt, die brauchen, ja, wenn wir 6 haben, brauchen die, sagen wir mal, ja, 5-mal, 8-mal, 10-mal mehr Strom wie wir. Also wird denen ihr Rechner auch 5 bis 8-mal größer sein. Das heißt, die haben dann, wenn wir 2 Millionen haben, haben die also bestimmt ja, 18, 20 Millionen geschätzt. Keine, nur die Google-Leute wissen das oder Amazon oder Facebook. Aber die Rechner sind noch ein bisschen größer.
Würden Sie da gerne mal dran rumspielen?
Ja.
Lässt man sie das tun?
Nein.
Auch nicht unter der Hand?
Nee. Also, es geht gut, wir laden immer mal Google-Leute ein und die erzählen ein bisschen auch, weil das grundsätzliche Problem, energieeffizient, wie durch die, so ein System monitoren und am Laufen halten, das sind die gleichen. Ja. Da tauscht man sich aus. Aber
kommen die zu Ihrer Konferenz?
Auch? Ja. Okay. Ja. Und aber was wir halt nicht mehr machen möchten, also wir möchten mal gucken, praktisch wie leistungsstärker ist ihr Rechner. Gut, die haben jetzt mehr Prozessoren, aber das Netzwerk ist nicht so leistungsfähig. Das heißt, das wird nicht, also wenn die jetzt 5-mal mehr Prozessoren haben, heißt das nicht, dass der in ihr Rechner 5-mal leistungsstärker ist. Ja. Aber es könnte schon sein, dass der 2 oder 3-mal leistungsstärker ist. So, und wir gehen natürlich gerne rum und sagen, wir sind das 10-stärkste Rechenzentrum der Welt. Ist natürlich jetzt immer HPC.
Ja,
genau. Das heißt, wenn die Google-Leute uns mal lassen würden, das mal auszumessen, was natürlich.
Das könnte eine Demütigung werden.
Ja, also man kann nur schätzen.
Ja.
Aber ich denke, die hätten wahrscheinlich leistungsstärker rechnen als wir. Aha. Der Witz ist aber, man muss es ja irgendwie messen. Das heißt, es gibt da so ein Standard-Benchmark, das heißt ein spezielles Programm, das man laufen lässt. Das ist eine ganz spezielle Lösung. Von einem Problem löst. Und das lässt dann jeder laufen und guckt, wie schnell kann ich das machen mit meinem Rechner. Und dann kriegt man eben raus so und so viele Operationen pro Sekunde. Nicht jetzt theoretisch, sondern mit diesen ganz speziellen Programmen. Jeder benutzt das gleiche, das ist das berühmte Linpack-Programm. Und dann wird dann jeder, wenn es noch einen neuen Rechner hat, lässt dann einmal das Linpack-Programm laufen, kriegt diese Zahl raus und dann wird dann alle halbe Jahre so eine Liste, das ist diese berühmte Top 500-Liste, also wenigstens in unserem Bereich. Mhm. Ja, damit. Und dann kann man halt sagen, in der Top 500-Liste, derzeitige Ausgabe, sind wir Platz Nummer 9. Also wir sind halt in Jülich halt, haben wir den 9 stärksten Rechner von dieser Liste und es gibt wahrscheinlich ein paar geheime Regierungsrechner oder Ding, aber in den Bekannten sind wir halt da drin. So. Den aber laufen zu lassen auf der großen Ebene, heißt das typischerweise, das läuft da einen Tag oder eineinhalb. Da muss man das ein paar Mal probieren, da muss man gucken, dass es auch optimal läuft. Das heißt, um rauszufinden, wie stark, wenn man es wirklich ernst nimmt, dieser Google-Rechner wäre, müsste man den Rechenzentrum mal für 5 Tage lahmlegen. Ja. Und da sagen die, ja, bloß um rauszufinden, dass wir 2-mal so schnell sind wie ihr, tun wir nicht das Geschäft von 5 Tagen lahmlegen. Ja, das ist, was ja da in, was in den ja.
Obwohl deren Rechenzentren wahrscheinlich auch redundant zueinander sind.
Ja, aber ist gut, aber die sind auch ausgelastet, sonst würden sie nicht haben. Ja, und wenn man sieht, wie viel Umsatz die mit Werbung und sonst was machen, da fällt also 5 Tage Ausfall, ist schon dann.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht wissen, wie schnell ihre Maschinen sind
und so. Also ja, man kann das eben sagen, okay, was kann der Rechner potenziell machen? Ja. Das ist, das können wir auch. Ja? Man kann wissen, praktisch der Rechner, also der Chip von Intel, die in die Version kann, pro Sekunde, wenn man das jetzt schaffen würde, genügend Daten da reinzuschaffen und die haben nichts miteinander zu tun, kann der so und so viel ausrechnen. Das kann man immer, aber es ist sehr schwierig dann zu gucken, wie fast ist die richtige Rechenleistung für richtige Probleme. Und die ist eigentlich ein ganzes Stück geringer. Also heutzutage schaffen wir nur im Normalfall 10-15% der Rechenleistung abzurufen, was der Rechner könnte. Das Problem ist, weil sie ja nicht nur rechnen, sondern auch die Daten lesen müssen, austauschen und so weiter. Und das geht ihnen ja alles dann von der Rechenleistung ab. Ja, weil während ich ja irgendwann Daten lade oder kann ich in dem Moment ja nicht rechnen. Das Rechenwerk ist ja mit was anderes beschäftigt.
Wir müssen dann schneller laden lernen.
Ja, oder das gleichzeitig machen und so weiter. Und das macht man auch teilweise, aber es geht halt nur so und so weit. Mhm.
Warum sagt Google nicht oder Amazon oder wer auch immer, was sie für Maschinen da stehen haben? Was haben die für ein Problem
damit? Man möchte natürlich nicht seine Konkurrenz machen, wie viel Macht man hat oder wie viel Power, genau wie die geheime Regierungsoperation nicht sagt, wie groß ist der Rechner, der in die Internet-Sachen beschnüffelt. Ja. Weil dann könnt ihr ja mal ausrechnen, was die machen könnten mit der Leistung.
Verstehe, und man wüsste, wie Gegenmaßnahmen beziehungsweise.
Ja genau, und da ist genauso. Ja, und man will ja wissen, wie viel kann Google und wie viel nicht, wie können die speichern, wo ist die Grenze? Und das dürfen die Konkurrenten ja nicht wissen. Ja, also, wie gesagt, man kriegt das indirekt raus, es gibt so ein paar Zahlen, man weiß, wie viel so ein Rechenzentrum Strom braucht und so weiter. Ja. Aber zum Beispiel auch, man weiß ja da, wie die NSA da den neuen Rechner gekriegt hat vor einem Jahr oder so, das Rechenzentrum hatte auch 60 oder 80 Megawatt. Ja. Das heißt, wenn es um die nationale Sicherheit geht, dann legt man auch mal ein bisschen mehr Stromgeld hin, ja, als jetzt für die Wissenschaft, die halt die ganze Gesellschaft voranbringen würde. Aber das ist halt dann nur 8 oder 10 oder 20 Millionen wert. Mhm.
Woran rechnen Sie aktuell?
Das ist, wie gesagt, breit gefächert. Wir haben eben 150 Benutzergruppen und das ist wirklich alles von Wetter, Klima, Biologie, Medizin, Physik, Chemie, Medizin, Schadstoffausbreitung im Boden. Es ist also sehr, sehr weit gefächert. Wir machen eigentlich fast alles.
Und was ist das Spannendste? Geschmacksurteil, ich weiß. Was finden Sie am spannendsten?
So,
wovon glauben Sie, dass ich es am spannendsten finde?
Welche Ihrer Kunden mögen Sie am liebsten? Ja, genau. Wir mögen alle genauso.
Ich ziehe meine Frage zurück.
Es gibt also viele faszinierende Sachen und mich erstaunt eigentlich immer wieder. Ich meine, vor lange Zeit war das natürlich sehr viel physikalische und chemische Grundlagen oder Materialien und so weiter. Und was natürlich jetzt sehr spannend wird, ist diese, was auch ein bisschen leichter dann der Gesellschaft zu verkaufen ist, ist die Anwendungen in Lebenswissenschaften, Biologie, Medizin und so weiter. Da kommt also dieses berühmte Human Brain Projekt zum Tragen, wo also Jülich hier den Rechner für das Human Brain Projekt dann besser bauen soll und planen soll und so weiter. Und das ist natürlich faszinierend. Also ich kann dann so eine Maschine nutzen, um mein Gehirn zu verstehen. Ja, wobei natürlich die alte psychologische Frage aufkommt, kann der Mensch eigentlich so weit sich selbst verstehen, dass es also...
Dass er sich selbst versteht.
Und das ist natürlich schon sehr faszinierend, in dem Bereich da mitzuarbeiten und wir wissen, dass wir also um wenigstens so ein die einfachste Simulation von dem menschlichen Gehirn zu machen, dass wir einen Rechner brauchen in diesem Exascale-Bereich. Also ja, deswegen wird das Human Brain Projekt auch noch mindestens ein paar Jahre dauern, ja, weil jetzt schon abschätzen können, ja, wir können Mausgehirn, können sie, glaube ich, inzwischen simulieren und das braucht so und so viel. Also um das Gesamtgehirn bräuchten wir einen Rechner, der nochmal eben Faktor 100 größer ist als jetzt oder Faktor 50. Und
entsprechend Strom verbraucht.
Ja, hoffentlich nicht. Aber das wird natürlich dann schon interessant, weil ich mache dann ein Rechner bilde ich ja die Wirklichkeit nach. Also das heißt, ich mache gewisse Vereinfachungen, baue mir ein Modell zusammen, das in ein Programm umsetzen, lasse das laufen und das spielt im Prinzip die Wirklichkeit nach. Ja, das Wetter wird halt nachgespielt auf vereinfachter Form und ich kann gewisse Sachen auslesen. So, wenn ich jetzt was habe, was das, und das ist das Interessante an dem Projekt, wenn ich etwas habe, was praktisch das Denken und das Gehirn simulieren kann und mir Ergebnisse liefert, die sagen, okay, ob ich das jetzt gewisse Signale in ein richtiges Gehirn gebe und es passiert gewisse Entscheidungen und so weiter und ich kann das jetzt auf dem Rechner nachbauen, dann könnte ich ja, mal jetzt komplett weitergesponnen, die Maschine ja dann zum Denken nutzen, ja, und das heißt, also sie würde nicht nur das Gehirn simulieren, sondern wäre ein Gehirn sein. Mhm. Und da gibt es ja die alte Frage, geht das überhaupt, kann ja, ein
Computer... Vor allem bräuchten sie ein neues Ethikinstitut dann
wahrscheinlich. Ja, deswegen ist es vielleicht interessant zu erfahren, dass auch das in diesem Human Brain Projekt, das ist ja ein Riesenprojekt, dass es auch eine Fachgruppe gibt, Ethik, die von Anfang an das Projekt begleitet und dann halt auch guckt, ja, tun sich alle Leute, die da mitarbeiten, mit den ethischen Fragen beschaffen. Ja? Also ich muss mir auch dann fragen, wenn ich jetzt als Computermensch sowas ermögliche, das hat ja Auswirkungen auf den Menschen und so weiter. Oder wenn wir dann halt mal dann sagen können, ja okay, ja, du wirst in 5 Jahren das und das Gehirnproblem haben. Ja? Das hat ja alle furchtbar schlimme ethische Auswirkungen. Ja. Und wenn ich da mithelfe, also muss ich über solche Sachen nachdenken. Und das finde ich auch wichtig, dass solche Sachen ist. Aber das können Sie sich vorstellen, das ist natürlich sehr witzig, wenn wir dann unser jährliches Treffen haben, wo dann also alle, das sind auch so 600-700 Leute, die da an dem Human Brain Projekt da mitarbeiten, zusammenkommen, einmal im Jahr für ein paar Tage. Und dann ja, da ist dann eben dann der Hardware-Techniker mit dem Programmierer, mit einem Mediziner, Ethikleuten und die versuchen an einem Problem zu arbeiten und sich allein zu verstehen, was der andere überhaupt macht und so weiter. Es ist also sehr faszinierend.
Was ist Ihr Anteil an diesem Human Brain Project?
Ja, also ich bin der Fachmann für Programmoptimierung. Das heißt, wir optimieren derzeit die Gehirnsimulationssoftware, die teilweise hier in Jülich in der Medizin, aber auch am EPFL in Lausanne entwickelt wird. Die hat zum Beispiel jetzt schon ein Mausgehirn simulieren und wenn die das halt, die müssen entsprechend leistungsfähiger werden, damit das eben halt fürs Gehirn, oder gucken wir, woran hakt's an denen in Simulationen, wie können wir die verbessern und so weiter. Ja, wir hatten also erst im Januar die Leute von der Schweiz hier und dann haben wir geschafft, zum ersten Mal, dass ihr Hirnsimulationsprogramm auf unserer kompletten Maschine läuft, also mit 1,8 Millionen Cores.
Ja. Sind die Ihnen dann dankbar, dass Sie deren Code glätten, sag ich mal, oder
ja, das aber so. Wir sagen ja nur, praktisch, was derzeit nicht geht und wo Optimierungsbedarf ist. Das heißt, ich bin eigentlich dann nur so der da ist aber was falsch. Ja? Ja, aber wie sie das dann jetzt verbessern können, das müssen die dann selber rausfinden. Okay, ja, weil das natürlich jetzt wieder problemabhängig ist und kann ich das jetzt so machen oder anders machen, das wissen nur die. Ja, aber allein, wie gesagt, in diesem Riesenwust, ich meine, es hilft dir einen schon zu helfen und sagen, ja, hier ist ein Fehler, guck da mal rein. Mhm. Das musst du ändern. Diese anderen 100 Sachen sollen prima, da brauchst du nichts zu verändern oder sowas. Das hilft ja schon mal. Ja. Also meistens sind die Leute schon dankbar. Wir haben ein paar Fälle, wo wir nicht öffentlich drüber reden dürfen, weil, ja, ich will natürlich dann auch eine wissenschaftliche Öffnung machen, unsere Methode hat toll gearbeitet, wir haben das rausgefunden, aber dann sagen die, ja, da käme dann aber raus, dass wir ja da ein schlechtes Programm hätten, ja. Und dann wollen die Leute eigentlich nicht, dass sie dabei Namen genannt werden oder kommt immer wieder mal vor, aber meistens eigentlich nicht. Also oft, es ist ja oft eine Wissenschaft und man will ja auch sich austauschen und dass andere Leute davon lernen. Das heißt, die sagen natürlich, okay, wir haben unser Gramm verbessert und dann tun die in Zusammenarbeit mit uns dann eine Veröffentlichung machen, wo dann beschrieben wird, welche Sachen eben wir wie verbessert haben und damit andere Leute das halt dann auch für sich dann anwenden können. Und ja, das ist Wissenschaft, dass man halt austauscht und voneinander lernt.
Sie klingen so, als gäbe es in Ihrer Arbeit keine Rückschläge. Kann das sein?
In welcher Form? Also es gibt natürlich immer Sachen, wo man sagt...
2 Jahre Arbeit für die Katz, Himmel, nein.
Gibt immer wieder, wo wir dann natürlich, wir wollen da jemand helfen und es klappt nicht. Ja.
Ja.
Ja, also ist, weil die Rechner, an denen wir arbeiten, die sind alles Einzelstücke. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen können, jetzt okay, was bei uns funktioniert und jetzt fahre ich zu einem Kollegen nach Japan, das funktioniert da genauso toll. Und dann eben jede Software ist anders. Also bei mir, wir tun ja nicht, gut, der Rechner wird auch in Betracht gezogen, aber eigentlich gucken wir das Programm an und da gibt es ja endlose Möglichkeiten, was zu machen. Und wir müssen mit jedem Programm mehr oder weniger da zurechtkommen. Und ja, an manchen Stellen, da probieren wir es halt und dann suchen wir unsere Analyse-Software an, stecken und loslachen und dann gibt es halt Fehler. Ja, geht nicht. Ja. Und manchmal sagen wir, okay, wir wissen auch nicht, wie wir da jetzt drum herum arbeiten können oder sonst was. Wir versuchen natürlich immer, weil wir lernen ja jedes Mal auch da was da draus. Wenn wir das jetzt wieder schaffen, das zu machen, dann können wir wieder 10 neue Kunden bearbeiten und behelfen. Aber gut, es gibt schon so Sachen, da laufen wir immer wieder an der Wand, da kommen wir einfach nicht weiter. Und wir haben halt das grundsätzliche Problem, dass wir bräuchten eigentlich jetzt nochmal einen doppelt so großen Rechner, um den Rechner zu machen, aber wir sind halt dann auch beschränkt. Ja? Also die Leute, die laufen schon auf dem größten Rechner und dann, das heißt, wir können also maximal den nutzen und dann ist man halt, wir haben noch zig tolle Ideen, was man machen könnte, wenn wir denn noch mehr Rechenpower hätten oder noch mehr Speicher. Also meistens ist ein Speicherproblem, man hat nicht genügend Daten. Man muss ja auch das dann alles sich merken, was da abläuft im Programm. Die muss ich irgendwo hinschreiben. Und weil das ja zur gleichen Zeit passiert, wo das eigentliche Programm läuft, fehlt das dann dem normalen Programm für seine Berechnung und irgendwo kommen wir dann, irgendwann geht es dann nicht mehr. Ja.
Also es geht nie richtig schief, aber es ist auch nie hundertprozentig toll.
Ja, also, aber man muss das immer so sehen, es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, ja, wenn ein neuer Kunde, also es ist nie so, dass man sagt, okay, das ist jetzt wie so ein, ich gehe zum Schuster, bestell das, nächstes Tag hole ich das ab, sondern fangen jedes Mal von vorne an. Ja? Und es gibt wieder, man denkt, jetzt hat man alle Probleme, dann kommt der Nächste her und dann, ah ja, das gibt's ja auch noch. Ja, und also es wird nie langweilig, was toll ist. Ja, also und ich weiß auch ganz genau, weil sich eben die Rechner weiterentwickeln, die Programmierung weiterentwickelt, was die Leute machen, dass ich habe praktisch einen krisensicheren Job. Also ich weiß genau, also bis ich pensioniert werde, da mache ich immer noch das Allergleiche und das wird nicht langweilig werden und ich werde noch genauso, also es wird immer gefordert sein, ne? Weil es eben eher teurer wird und nicht, und der Druck zu sparen und billiger wird immer größer, das heißt immer mehr Leute kommen zu uns und fragen nach Hilfe.
Wenn Sie abends nach Hause kommen, haben Sie da noch Spaß an Computern? Oder machen Sie was ganz anderes, Laubsägearbeiten?
Das Problem ist, das haben aber, glaube ich, viele Leute, die mehr nicht da jetzt mit den Händen arbeiten, sondern mit dem Kopf, ist,
es hört nicht
heimzugehen auf. Und nicht mehr darüber nachzudenken.
Das geht nicht.
Ja, und es ist ja nicht so, dass ich das, ich glaube, man merkt das, ich mache das gerne. Das ist faszinierend, doch, das ist ein Riesenspaß. Und jetzt soll ich heimgehen und ja, was weiß ich, den Müll raustragen oder meiner Frau beim Abwasch helfen. Und da wartet dieses Menschheitsproblem, das gelöst werden muss. Ja, und das ist manchmal wirklich schwierig. Gut, man ist manchmal einfach wirklich den ganzen Tag Meetings hatte und Ding, manchmal erschöpft und dann manchmal froh, wirklich einfach mal zu Hause zu machen. Aber da wirklich vom Rechner zu lassen oder so, ist es schwierig. Ja, also ich sitze dann zu Hause abends vom Fernseher, ein Tablet auf dem Schoß und mal gucken, hat es weil wenn ich ja Fernsehen gucke, da sind meine Kollegen in den USA wach.
Ja.
Ja. Und das ist halt durch die Internationalität. Das heißt, irgendeiner ist immer aktiv und dann kommt so eine, dann kann man ja noch schnell dann diese E-Mail bearbeiten. Und das ist wirklich manchmal, ich glaube, es ist so ein, man muss sich selber zwingen da einfach mal, ja, weil irgendwann bricht man halt mal zusammen. Es geht halt nicht. Man kann ja nicht 18 also Stunden am Tag arbeiten. Das geht nicht. Schafft nicht jeder oder wenigstens die ganze Zeit.
Gibt's was, angenommen, irgendwer würde jetzt sagen, so, oh, hier haben Sie mal einen Tag Rechenzeit auf der Maschine. Machen Sie mal. Gibt's irgendwas, was Sie gerne mal mit dem Ding spielen würden, was Sie aber garantiert nicht können?
Ja, eigentlich nicht. Nee, also. Der Witz ist ja, ich bin ja nicht die von den Leuten, die jetzt irgendwas gesellschaftlich relevantes rechnen. Ja, ich bin ja nicht jetzt der Chemiker oder Physiker.
Sonst man könnte ja sein, dass sie trotzdem irgendwelche Flausen im Kopf haben, für die man einen Supercomputer braucht.
Nee. Ja, also wir müssen natürlich unsere Sachen auch testen und ausprobieren. Aber das ist genauso ein Entwicklungsprojekt jetzt wie die anderen. Mhm. Und wir müssen genau wie alle anderen, tun wir auch einen Antrag stellen über Rechenzeit, der dann von dieser Kommission begutachtet wird. Und wir haben dann auch so und so viele Millionen Stunden und können dann halt auch dann den Rechner mal, wenn wir wollen, dann wirklich das mal nutzen. Mhm. Also deswegen gibt es eigentlich nicht so, ja, wenn ich doch endlich mal jetzt den Rechner habe, ist eigentlich nicht so. Und wie gesagt, weil viele Leute eigentlich, die sind ja froh, dass wir denen helfen. Und es ist sogar so, dass wir nicht nur Rechenzeit hier haben, sondern wir kriegen meistens auch auf Beispiel in Japan, auf den größten Rechnern in den USA, also auf die nicht geheimen, haben wir eigentlich überall Zugang, weil wir den Leuten helfen wollen. Das heißt, damit wir das schnell machen können, dass wir halt mit unserer Software auch schnell dahin können, haben wir meistens schon dann übers Netz Zugang an diesen ganzen Rechnern. Und also mein Team arbeitet dann immer, ja, heute Morgen mal in Japan, morgen mal in den USA und so weiter. Und muss halt auch entsprechend rumreisen, was auch sehr beliebt in meinem Team ist. Man kommt halt schon ein bisschen rum.
Bernd Mohr, vielen Dank. Bitte, bitte.